Ihr hört kleine Nachtmusik. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und mit dabei die liebreizende Annemarie. Hallo Annemarie.
Hallo.
Dann der Alex. Hallo Alex.
Ja, wunderschönen guten Tag. Hallo.
Der Erik.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, die Daniel. Diesmal haben wir wieder ein paar Serien rausgesucht, die vom Feinsten sind, beziehungsweise ob die vom Feinsten sind, werden wir erstmal später dann irgendwie sprechen. Worum geht es? Powers, Mozart in the Jungle, eine Serie, die bei Amazon Prime läuft, also wer das hat, der ist schon mal ganz gut dran. Und Aquarius, das neue Ding mit hier dem Fox Mulder, Agent Scully, Dingsbums da, Verschnitt, keine Ahnung, wie der Typ hieß, wie hieß denn der?
Fox.
David Duchovny,
genau. Jedenfalls, also drei Serien, die unterschiedlicher nicht sein können, wobei garantiert eine oder andere sich sagen wird, ja, das eine hätte ich nicht gesehen und das andere hätte ich gesehen und lasst euch überraschen. So, wir haben natürlich auch News und wie es das gute Team so hat, es sind insgesamt eine ganze Menge News und ich würde sagen, diesmal, weil Alex sonst das nicht so hat, fängt Alex mal an, der hat zwei News, die sich mit seinen Lieblingsserien oder einer der Lieblingsserien beschäftigen.
Serien, die ich gucke.
Ja, die gerne guckst.
Auf jeden Fall kann ich da gerne mal Empfehlungen aussprechen. Und zwar hatte ich hier auch die erste Staffel von True Detective sehr, sehr hoch gelobt. Sehr, sehr gute Story, spannend ohne Ende. Und da hatten wir ja gesagt, dass es auf jeden Fall eine zweite Staffel gibt. Und diese Staffel ist aber dann ohne die Hauptdarsteller der ersten Staffel. Das war ja hier Dingens und Bummens.
Woody Harrelson und Matthew McConaughey.
Richtig, die beiden Kollegen. Und die sind ja nicht mehr dabei, sondern ist da jetzt hier
Vince
Vaughn. Richtig.
Und also wir sollten diese Anfrage des Kollegen aus der Marketingabteilung mal überlegen, der sich vielleicht ein bisschen fundierter. Ich meine, mit Namen kann man es ja mal nicht so haben.
Aber wir ergänzen uns so gut, das ist doch die schöne Sache. Das ist alles eingespielt, alles geübt. Da üben wir doch drei Stunden vorher, bevor wir das alles so hinkriegen. Anyway, auf jeden Fall, zweite Staffel läuft ab dem 7.6. Ich bin super gespannt. Ich habe richtig Bock drauf, weil das bestimmt wird, das super gut werden wird. Die Trailer sind sehr, sehr vielversprechend. Richtig, richtig gut. Und auf jeden Fall freue ich mich da sehr drauf auf die zweite Staffel von True Detective.
Aber da wir ja heute, Tag der Aufnahme, 9.6. haben und der 7. entsprechend schon zwei Tage zurückliegt und die neue Staffel noch nicht draußen ist, muss ich dich jetzt kurz verbessern. Die zweite Staffel startet jetzt erst am 21.6.
Ja, das ist vollkommen auch richtig. Das ja. War eine Fehlinformation von Erik. Sehr gut, danke.
Bitte?
Und das Zweite, was ich hier mal bemerken möchte, ist, dass die dritte Staffel von unserem geliebten Hannibal schon gestartet ist. Da bin ich, liege das richtig, ne, Annemarie?
Ja, das ist korrekt.
Ich habe leider noch nicht reingucken können, noch nicht die Zeit gefunden dafür, bin aber ein sehr beschäftigter Mann. Auf jeden Fall freue ich mich da auch fast ähnlich doll drauf wie auch True Detective, weil es ja famos geendet hat und mega Story und auf jeden Fall müssen wir da reingucken, alle vier.
Vor allem optisch ist das ja, also
optisch,
Hannibal,
ja,
total
guter Mann.
Toll, ja.
Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal auf jeden Fall so vielleicht in der Hälfte der Staffel oder am Ende der Staffel auch nochmal so ein kleines Recap machen, wie es uns gefallen hat, weil das wirklich, ich glaube, ein Highlight am Serienhimmel ist. Ne, Annemarie?
Exakt, ja.
Wer guckt das alles? Erik, guckst du das auch?
Zurzeit nicht, nee.
Okay. Weil ich nämlich auch nicht, deswegen, ich bin ein bisschen überrascht.
Aber ich guck's. Alex, da quatschen wir.
Ja, Qualität setzt sich dann halt doch durch bei uns beiden. So. Soviel zu meinen Infos. Ich glaube, jetzt übergebe ich den Staffelstab mal an die Annemarie.
Genau, also ich habe auch nur so kurze Sachen. Wir haben ja in den letzten Wochen schon, also kommt es mir vor, oder das letzte Jahr besteht ja die Hälfte der Serien, die angekündigt werden, immer nur aus irgendwelchen Reboots oder Fortsetzungen oder also irgendwas, was auf ältere Serien aufbaut. Jetzt wird ja ab Januar läuft ja dann, laufen die neuen Folgen Akte X, wo jetzt im Moment übrigens jetzt seit Anfang Juni wieder in Kanada gedreht wird und irgendwie alle Leute, die ich kenne und jemals die X-Akten geguckt haben, drehen total durch vor Freude. Das freut mich auch sehr als Serienfan. Ja, wir hatten ja auch schon angekündigt, dass Full House eine Fortsetzung bekommt, die dann Fuller House heißt. Heroes wird jetzt bald wieder starten, wo ja auch überraschend viele ehemalige Darsteller dabei sein werden. Und was
wann
jetzt
genau
noch,
wird das starten? Weißt du das? Gibt es den Termin schon?
Das,
da ja, bin ich auch gespannt. Ich muss die letzte Staffel mal irgendwann noch aufholen, obwohl es mir da ein bisschen Kraut davor, aber irgendwie. Obwohl das ist ja komplett neu, ne? Das hält ja.
Ja, also komplett neu, das weiß ich jetzt gar nicht, aber.
Ja, es wird schon eine Überschneidung geben, aber es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt Staffel 1 bis 5 geguckt haben muss, um dann da rauszukommen.
Also ich bin ja irgendwann, ich glaube, Anfang der dritten Staffel ausgestiegen oder so. Und das reicht dann, hoffe ich jetzt einfach mal.
Durchgehalten
so.
Bis fast zum Ende.
Stimmt, das heißt ja dann auch Heroes Reborn.
Reborn, also, genau.
Stimmt, dann ist es vielleicht dann doch komplett
und
neu.
Und Tim Kring, hat man ja schon dreimal erzählt, aber Tim Kring soll ja wieder mit am Boot sein.
Genau,
insofern
der damals
könnte ja, es ja wirklich für Qualität sprechen.
Ja, also weil die erste Staffel war ja damals echt toll. Was ich ja aber eigentlich, worauf ich hinaus wollte, Mitte der 2000er lief ja auch Prison Break, wer sich noch dran erinnert, diese beiden Brüder, wo einer im Gefängnis ist und der andere lässt sich hier die ganze Karte des Gefängnisses als verschnörkeltes Tattoo über den ganzen Körper draufmalen, um ihn dann letztendlich da aus dem Knast zu holen. Da sah ich damals auch die erste Staffel und eigentlich ist das auch typische Heroes-Problem. Erste Staffel war echt toll und danach wurde es totaler Quatsch. Da bin ich, glaube ich, schon in der zweiten Staffel ausgestiegen. Jedenfalls wird es dazu jetzt auch eine Neuauflage geben und was ich irgendwie total merkwürdig finde, es werden auch die beiden Hauptdarsteller, wie heißt er denn, Wentworth Miller und Dominic Purcell oder so war das doch, die beiden werden wahrscheinlich auch wieder mitspielen und es gibt dann nur noch einen dritten neuen und es geht wohl wieder um einen Gefängnisaufenthalt, wo jemand rausgeholt werden muss und ach ja, also da frage ich mich ja, wer will das sehen, wer braucht das noch? Ich weiß nicht, hattet ihr damals Prison Break gesehen?
Erste Staffel, ja.
Ja, ich habe es komplett gesehen. Die zweite war auch nicht so schlecht, also ich fand die auch noch gut. Die dritte war dann richtig quatschig und die vierte dann auch und ja gut, dieser Abschlussfilm, also es war ja so eine Doppelfolge, der war ein bisschen versöhnlich, der war auch wieder ganz gut und spannend und so, aber dann war es auch gut. Also.
Aber war es dann nicht so, dass der eine gestorben ist von den Brüdern oder war das nur so vorgetäuschter Tod?
Ich kann mich kaum noch dran erinnern, ich glaube, da ist irgendjemand gestorben, ja.
Naja, auf jeden Fall, ja, wird das jetzt auch. Also das ist wohl auch schon relativ fix, dass alles gemacht wird. Wohl auch wieder nur als Miniserie, aber boah,
ich würde es gucken. Naja, ja, haben sie doch schon. Ich sag mal, das ist natürlich blöd, dass jetzt dieselben wieder mitspielen. Also wenn, dann hätte ich es lieber mit neuen Leuten irgendwie gesehen. Aber ich sag mal, die herausragenden Personen waren natürlich Wentworth Miller. Der ja, für den war das ja auch so ein bisschen der Startschuss für seine Karriere. Ja, den hat man jetzt in verschiedenen Rollen irgendwo gesehen. Und was das Schöne ist bei Flash, was ja von euch keiner guckt, was eine echt tolle Serie ist.
Stimmt, da sind die beiden auch dabei, ne?
Sind die beiden auch da. Ach, du guckst das wohl doch noch.
Nee, ich hab's nur gelesen.
Ach so, lässt sich da spoilern so.
Oh, nein, auf Twitter.
Nee, die Serie ist toll.
Haben sich nur die Leute waren halt so, wow, die sind jetzt beide wieder mit dabei.
Genau,
so
beide Union. Und die spielen auch wieder Brüder in der Serie. Und da sind halt so viele Anspielungen drauf auf andere Serien auch. Da sind halt so viele Leute auch dabei, die so Cameo-Auftritte haben, die man aus anderen Serien kennt, die so ein bisschen ihre eigene Serienrolle so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Das passiert aber alles bei Flash erst so bei Episoden größer 10. Ja? Also da müsst ihr wirklich durch die ersten durch und dann wird's richtig cool. Ja, nö, ich glaube, ich würde es gucken. Also Wentworth Miller, der war der Coole und der T-Bag, also einer von diesen Insassen, der war wirklich so pervers und fies, dieser Typ, aber hatte trotzdem irgendwie noch was Gutes an sich und so. Man wusste halt nie, woran man ist und dann natürlich der Shukri hieß der als Rollenname, sein Kumpel, für den war das ja auch so ein bisschen der Startschuss für seine Karriere, der hat ja jetzt, glaube ich, auch bei Transformers immer mitgespielt und sowas. Ja, also das waren ja so drei coole Figuren, da müssten sie halt wirklich wieder so drei coole Figuren finden, wo man sagt, ja,
da will man dranbleiben. Ja, weiß nicht. Naja. Na, mal gucken. Also, wir wissen schon mal, Erik wird auf jeden Fall reinschauen. Und,
ich erinnere mich nochmal, wenn das kommt, dass ich
ja,
das
also, die sind ja, also lief ja damals, glaube ich, auch auf Fox und die sind jetzt erstmal mit Akte X beschäftigt. Wer weiß, wann das vielleicht dann nächsten Sommer oder so. Noch was von Fox 24, das hattest du, Erik, ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass jetzt wahrscheinlich doch noch eine neue Staffel kommt, aber es wird nicht mit Jack Bauer sein, sondern mit einer komplett neuen Figur. Also auch keine Rolle, die wir schon wahrscheinlich irgendwo mal, die schon mal eingeführt wurde, sondern ich hatte irgendwas gelesen, halt ein jüngerer Agent, so um die 30. Und das wird wohl, also natürlich auch wieder Echtzeit, aber genauso die letzte Staffel, das waren ja dann nur noch 12 Folgen, also so ein bisschen dann zusammengedrückt die Zeit. Und so in die Richtung soll es dann auch wieder gehen.
Auch nicht schlecht.
Ja, aber da frage ich mich, also warum muss das dann aber unter halt diesem Dach von 24 immer laufen? Also dann kann man doch, also, weil damit wird, es wird ja dann sofort dann miteinander verglichen. Und ich weiß nicht, ob die dann immer so sehr dabei gewinnen. Also dann lieber doch was Eigenes.
Die Serie heißt ja 24 und nicht Jack Bauer. Also deswegen, ich würde es sogar ganz gut finden, wenn sie immer mal durchwechseln, so im True Detective-Stil, dass man sagt, okay, jetzt ist halt mal jemand anders oder vielleicht auch mal eine Frau oder weiß nicht, oder vielleicht auch mal ein Team, ja, was da irgendwie agieren muss. Ich würde es gut finden, wenn sie das ein bisschen durchmischen. Wenn aber dieses Konzept, dieses treibende Konzept, dieses Zeitdrucks und dieser Schnitte, wenn der erhalten bleibt, wenn der irgendwie in der Serienlandschaft erhalten bleibt, weil den finde ich toll.
Ja, das stimmt, aber naja.
Gibt es eigentlich überhaupt noch was anderes, was in der Art funktioniert? Also dieses Echtzeit, sage ich jetzt mal. Hat da noch einer was anderes im Kopf?
Nee. Ich jetzt nicht so, nee.
Echtzeit, außer jetzt irgendwelchen Reality-TV.
Ja, nee, was. Nicht solchen Mist. Also wirklich schon ja, Serie in die Richtung. Aber weil es stimmt schon. Es ist aber erstaunlich, dass das nur auf einmal funktioniert.
Das ist dann eher bei Serien mal was Besonderes, wenn du dann eine Folge hast, die dann wirklich nur an einem Abend spielt oder so. Oder halt nur mal 2 Stunden, 1 Stunde umfasst. Das ist dann immer so Special-Folge dann. Also, wo dann ja auch meist was Großes passiert. Aber sonst
meistens ist das ja... Meistens auch mit 24-Anspielungen dann.
Stimmt, dann irgendwie so Splitscreen und sowas.
Ja, aber ich würde es schon cool finden, wenn das quasi so ein dauerhaftes Konzept wäre, wo man sagt, okay, die Staffel ist vorbei und beim nächsten Mal ist es halt wieder jemand anders, vielleicht irgendwo ganz woanders auf der Welt, ja. Man sagt, okay, dann ist halt jemand mal, was weiß ich, nicht vom FBI in USA, sondern was weiß ich, von irgendeiner Spezialeinheit in England oder so oder vielleicht in Japan irgendwie, der gegen die Yakuza ermittelt oder sowas. Das würde ich schön finden, so ein bisschen so, weißt du, so tatortmäßig, ja, immer ja, so durchwechseln.
Ja, ist schon richtig. Also wenn dann wieder der Präsident ins Spiel kommt, dann alles, weil das hatten wir jetzt echt schon oft genug. Ja, oder fast immer auch, ja.
Zum Beispiel eigentlich. Naturkatastrophen oder sowas oder irgendwas. Also das
ist okay,
das
wenn sie also nur so das Element, ja, nur das Element mitnehmen, aber den Rest so komplett neu, das ist okay, ja. Aber naja, mal gucken.
Jetzt müssen wir uns ganz schnell die Idee sichern hier, unser Rechtsanwalt von Dienst, der Daniel, der wird das mal in Auftrag geben.
Einreichen. Ja, also das war's jetzt. Also wie gesagt, ich bin trotzdem noch, also diese ganzen Wiederbelebungen von Serien, Neuauflage, Reboot, wie auch immer. Twin Peaks wollte ja jetzt doch kommen. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Da war ja eigentlich vor ein paar Wochen die Meldung, dass David Lynch ausgestiegen ist, weil er das, was er sich vorgestellt hat, nicht mit dem Geld umsetzen konnte, was Showtime ihm geboten hat. Aber jetzt, vor 2 Wochen oder so, haben sie sich anscheinend doch geeinigt und ja, er ist jetzt wieder mit an Bord und
könnte werden, die haben die ganze Zeit durchproduziert und das war nur so eine PR-Gag da.
Surprise!
Ja gut, hat aber geklappt, also es war in aller Munde sozusagen.
Ja klar, insofern, man muss immer noch mal hochholen, das. Ja. Ja, also wie gesagt, ich finde es echt, also echt traurig, dass das also, und es wird mindestens die Hälfte wird davon, schätze ich mal, klicklich scheitern, aber naja, aber erstmal offen sein und ja. Ja, dann habe ich nur noch...
Oder du. Ach ich, ja. Ich habe auf einer Seite, die ja für Serien-News, hochkarätige Serien-News steht, nämlich chip.de, habe ich mal eine News gefunden. Ich habe da irgendwie nach einem Treiber gesucht oder sowas und plötzlich sehe ich da, die haben Serien-News. Ich weiß nicht, ob es die auch woanders gibt bestimmt. Und zwar haben die dort einen Trailer oder ist eigentlich ein Teaser zu Fear the Walking Dead Staffel 1 und beschreiben da halt noch ein bisschen was. Also wird dann halt ab August starten. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber berichtet und den können wir ja mal mit verlinken. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir den auch irgendwo anders im Trailer, nicht unbedingt hier im Netz, nicht unbedingt hier bei chip.de. Vielleicht gibt es da ein bisschen ausführlichere Quelle. Ich habe aber so auf die Schnelle da nichts gefunden.
Ann-Marie, du hast noch eine und dann ist Schluss und dann fangen wir mit der ersten Serie an, denn wir sind alle sicher schon sehr gespannt, was es mit der ersten Serie auf sich hat.
Ob Powers,
die neue Comic-Verfilmung, das hält, was alle erwartet haben.
Ja, ich versuche die News so weit wie möglich auszubauen, dass wir niemals dahin kommen. Spoiler Alert. Ich habe nur was Kurzes, weil ja Alex gerade meinte, dass Hannibal in der dritten Staffel weitergeht. Eine andere relativ frische Serie, Halt and Catch Fire, ist jetzt gerade auf AMC in der zweiten Staffel angelaufen. War ja sehr geschätzt von Eric und mir im letzten Jahr. Und wer davon jetzt erst was hört oder so oder es gerne nochmal sehen möchte, bei Amazon Prime habt ihr die Möglichkeit, die erste Staffel zu sehen. Und auch, ich glaube, bisher liefen 2 oder 3 Folgen in den USA von der zweiten Staffel und die werden dann auch, sind immer relativ zeitnah auch bei Amazon dann für Prime.
Die erste Folge schon gesehen.
Ja.
Und bin extrem begeistert.
Ja, also ich hatte noch keine Chance zu gucken, aber ich freue mich jetzt auch und finde das mal wieder, wie ich ja letztens schon gesagt habe, bei Netflix, dass man welche Serie war es denn? Penny Dreadful, genau, dass man die neue Staffel von Penny Dreadful bei Netflix irgendwie 3 Tage nach US-Ausstrahlung sehen kann. Hier jetzt genauso mit Amazon und ja, finde ich ganz toll und kann auch die Serie Halt and Catch Fire nur jedem empfehlen.
Also, das war's. Was ich spoilerfrei sagen kann zu Halt and Catch Fire, das spielt jetzt tatsächlich so in Echtzeit, so genauso viele Monate nach dem Ende der vorhergehenden Staffel. Da will ich natürlich jetzt das Ende nicht verraten, da gab es einen kleinen Kracher da am Ende und ja, haben es richtig gut wieder aufgegriffen. Die sind natürlich erstmal alle so ein bisschen verstreut da und der sehr interessante Story, die sich da entwickelt. Also ich war gleich wieder irgendwie voll drin.
Hier hat auch irgendjemand im Hintergrund Schluck auf. Liegt das daran, dass es sich schon fürchtet vor der neuen Serie?
Ach du lieber Gott, hörte das schon.
Ja. Kein Problem, sehr sympathisch. Da können wir absolut dazu stehen. Die erste Serie. Und da hole ich vielleicht ein bisschen weiter aus, weil das Comic eigentlich gar nicht so schlecht ist und momentan, wie gesagt, alles irgendwie verfilmt wird, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, was mal irgendwie ein Comic war. Also es ist momentan wirklich so ein Run, so ein Boom, dass alles irgendwie rauskommt. Und zum einen ist es Powers, es wird immer lauter.
Ja, hab's ja schon mal den Look. Könnte aber auch hier mal auf Mute machen.
Ach Quatsch.
Hab's ja da.
Mach's einfach im richtigen Moment. Das müssen wir mal aufnehmen und dann im richtigen Moment einspielen.
Das macht doch das Bier, ne? Das stößt mal ein bisschen auf.
Worum geht es? Es geht um Powers, die Supergroup, ein von Brian Michael Bendis erfundenes Comic, das schon gewisse Jahre auf dem Buckel hat. Also ich glaube 2000 kam das zum ersten Mal raus, ist ongoing, mit Pausen bei Image erschienen und wie gesagt, ich sag ja schon, irgendwie mittlerweile wird alles verfilmt und gerade was so Superhelden-Metier ist, das bietet sich in der Regel meistens an, eben das umzusetzen und deswegen hat Wahnsinns-Networks wie YouTube und Crackle, die ja, Crackle sind ja die, glaube ich auch für die PlayStation 4 oder sowas immer diese Filme machen, also das hatten wir auch schon mal eine Serie von denen besprochen und die haben eben jetzt dieses, ja wie ist es so schön, Police-Drama mit Superhelden-Untouch eben von Brian Michael Bendis verfilmt und umgesetzt. Eins vorweg, das Ding ist mittlerweile, also auch schon in die zweite Staffel verlängert worden. In der ersten Staffel wird es 10 Episoden geben und das Konzept ist relativ einfach. Ein ehemaliger Superheld, Spitzname oder Codename Diamond, der ist jetzt ganz normaler Polizist und es fängt mit relativ schlechten CGI-Effekten an, ganz am Anfang, denn sie bringen jemanden auf ein Polizeirevier, er ist nämlich seiner Superkräfte beraubt, ist jetzt ganz normaler Polizist und fangen halt so diese Typen ein, der arbeitet bei der Powers Division, die alle auch so ein paar seltsame, also Superkräfte haben, ganz unterschiedlicher Art und er ist dann quasi so der Ratgeber oder Berater und sie haben einen, der wird dann immer pausenlos sediert, damit er einigermaßen ruhig ist und ganz am Anfang ist es leider so, dass er dann irgendwie abgerufen wird, damit zum Telefonat, seinen Partner aber auch zu Hause anruft und irgendwie vergessen sie, die x-te Beruhigungsspritze ihm zu geben und er rastet aus und sein Partner geht dabei hops und er bekommt eine neue Partnerin und man bekommt so einen langsamen Einblick in diesen Police Detective Christian Walker in der Serie Charlton Copley, vorher auch noch nicht gehört oder vom Ansehen kam er mir ein bisschen bekannt vor, aber ich konnte es nicht so richtig zuordnen, dass er eben auch einer von diesen Leuten ist, die Powers.
Weißt du, bitte? Weißt du, woher man den kennt?
Na, sag's.
Ja, zum Beispiel bei District 9 hat er mitgespielt.
Das könnte sein. Also kein Unbekannter per se, aber in der Serie wirkt er, also für mich, das ist schon wieder vorweggreift, also er hat ganz dunkle Haare, die Haare sehen ein bisschen aus wie eine Perücke, wie noch einer später in dem Podcast, wo ich mich frage, ob das alles so hinhaut, aber darum geht's ja nicht. Also es geht darum, du hast zwei Teams im Prinzip, eine ganz normale Polizeistation, die aber halt mit Superhelden sich beschäftigt und es stellt sich heraus, dass eben unser Christian Walker, also dieser ehemalige Diamond, der für diese Powers Division da gearbeitet hatte, oder noch arbeitet, ist ja die Powers Division, aber ein Problem bekommt, denn er ist plötzlich von seiner ehemaligen Lebensgefährtin oder sowas. Die Tochter ist verschwunden und er ermittelt da so ein bisschen am Rand und es stellt sich heraus, dass da eben so ein Team von Superhelden die Drogen unter die Leute bringt, dass dann da Kräfte herauskommt, die dann gar nicht so richtig da sind. Also alles ein ganz klein wenig verworren. Natürlich ist es auch ganz klein wenig Stereotyp, weil irgendwie habe ich mich die ganze Zeit bei den Piloten auch dann nur noch darauf gewartet, dass irgendwann quasi offenbart wird, dass das auch seine Tochter ist, die da weggelaufen ist. Und sie versucht eben an ihre Superkräfte heranzukommen und wir erfahren in diesem Piloten, dass er seine Kräfte auch eher durch Zufall entdeckt hat, weil er irgendwo runtergefallen war und dann plötzlich kurz bevor er auf dem Boden aufschlägt, fliegen konnte. So viel als kleinen Spoiler vielleicht, das versucht dieser Teenie, der weggelaufen ist, auch. Und wir haben ein paar ganz nette Effekte. Also es gibt dann noch so einen Super-Schurken, Super-Bösen, der sich quasi wegteleportieren kann relativ schnell. Er bringt dann auch einen noch um, der es mit diesen Verteilungen der Drogen etwas übertrieben hat. Also ganz nette Effektchen. Aber worunter diese Serie dann extrem leidet, ist nicht nur, dass es eben so ein, ja, außer es gibt da einen ominösen Bösen, der sich wieder mal quasi, ja, an diesen ganzen unschuldigen Teenies und überhaupt so diese Macht erlangen will, versucht, keinen richtig roten Faden, und dazu kommt es, dass sämtliche Schauspieler nicht so unbedingt der Reiser sind. Ich gehe vielleicht nicht ganz so hart mit dieser Serie in die Kritik wie andere im Team nachher später, aber man kann sie also gut auch mal so nebenbei wegschauen. Wie gesagt, wenn sie in die zweite Staffel gekommen ist, ist sie per se auch nicht so schlecht, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen an Logik und so an diesem Kernelement, wo man sagt, das ist der Dreh- und Angelpunkt, deswegen muss ich diese Serie unbedingt weiterschauen. Allein diese Tatsache, dass so ein ehemaliger Superheld, der seiner Kräfte beraubt worden ist, nun innerhalb dieses Piloten die Möglichkeit hat. Also er weiß dann, wer ihm die Kräfte geraubt hat, und es gibt so grundsätzlich diese Möglichkeit, die auch wiederzubekommen. Also das könnte es vielleicht als Aufhänger sein, was ich aber auch nicht glaube. Fehlt mir einfach so ein bisschen, ja, der Drive, die ganze Geschichte. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Erik an. Der hat auch noch eine relativ hohe Punktzahl gegeben. Also du hast in dieser Serie auch Potenzial gesehen. Dich hat sie gereizt, sagen wir mal so, um das vielleicht ein bisschen abzumildern, aber so richtig überzeugt auch nicht, oder?
Ja, ist schwierig. Ich habe jetzt nur bei den Serien, die wir heute besprechen, immer nur die erste Folge geschaut. Und da kann man, wie auch bei dieser Serie, jetzt wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viel drüber sagen. Ich fand hier das Setup eigentlich ganz interessant. Und es war halt auch ein bisschen kantig. Es war nicht so wie es gibt ja diese Schwämme von Superhelden-Serien, die wir gerade erleben. Ja, von überall gibt es Superhelden-Serien. Und das ist mir alles zu glossy, zu glänzend da und alles zu gelackt und so. Das hier ist hat ein bisschen Ecken und Kanten, ist halt nicht hundertprozentig top erstellt und produziert. Es hat halt wirklich, wie ich eben sagte, schon seine Ecken, aber könnte durchaus sein, dass es noch gut wird, vielleicht, dass sie das Potenzial ausschöpfen, was da durchaus drinsteckt in diesen total skurrilen Figuren. Und das ist ja auch so eine dystopische Welt, in der die leben. Hat mich so ein bisschen erinnert an diese Welt von Robocop, was ja auch so eine Future City ist, wo die da leben, wo aber trotzdem noch so irgendwelche Drogen gehandelt werden und wo sich halt so eine Mehrklassengesellschaft gebildet hat. Und was halt hier so abgefahren war, dass ja irgendwie die Superhelden, die sind halt, machen halt ständig irgendwas, irgendwo knallt es immer in der Luft, weil irgendjemand bekämpft, und die normalen Menschen, die gucken dann halt nach oben, ja, da macht wieder jemand irgendwas, und die Kräfte, die die Superhelden haben, die sind auch irgendwie ganz interessant. Also finde so, ja,
das
als...
wollte ich auch sagen, was ich auch nicht ganz verstanden ist, also das ist so ein Umfeld, jeder weiß, dass es diese Superkräfte oder diese Superhelden gibt mit diesen Superkräften. Wie du schon sagtest, sie sitzen da beim Essen und da fliegt irgendein Superheld vorbei und es interessiert keinen so richtig. Aber auf der anderen Seite gibt es auch diese Ausgrenzung, also diese gefühlte Ausgrenzung. Es ist wohl so, dass die ihre Kräfte eigentlich in der Öffentlichkeit nicht so richtig einsetzen sollen oder einsetzen dürfen, wie auch immer, denn da gibt's dann auch wieder Ärger, das merkt man im Piloten, da diese neue Partnerin, die sieht dann irgendwo einen, der so ein bisschen über dem Boden schwebt und geht dorthin und regt sich tierisch auf, und der andere, also ihr Partner, also diese Hauptperson, um die es geht, sagt dann nur, naja, geh die mal nicht so an, sonst kann es passieren, dass du einen Feuerball in der Brust hast. Also ist so Check and Balance, also es ist so diese Angst, also die sollen die irgendwie in Schach halten, auf der anderen Seite können sie aber auch nicht nichts gegen die machen, weil sie eben Superkräfte sind oder Superhelden sind. Also es ist ein ganz seltsames Umfeld. Ich muss zugeben, ich kenne den Comic auch nicht, also ich weiß gar nicht, wie das da aufgestellt ist.
Ja, also wie ich schon sagte, interessantes Setup. Ich glaube, ich werde da trotzdem mal dranbleiben, irgendwie mal noch so ein, zwei Folgen mal noch schauen und schauen, ob sich das irgendwie positiv entwickelt. Es kann natürlich auch sein, dass es riesengroßer Mist wird. Die Möglichkeit gibt es auch, aber ich habe für mich jetzt zumindest das Gefühl, ich kann es nach der einen Folge noch nicht so hundertprozentig entscheiden. Deswegen habe ich mal zugunsten des Angeklagten hier mein positives Urteil gegeben, weil man merkt doch schon, dass da viel Liebe und so drinsteckt. Und wie gesagt, dieser Schauspieler, ich glaube, Annemarie hat geschrieben, die fand irgendwie alle unsympathisch. Er spielt halt immer so eine leicht unnahbare Rolle. Also hat er schon bei District 9, hat auch bei Chappie war zuletzt im Kino zu sehen. Ich mag den eigentlich ganz gern. Der ist halt wirklich durch diesen kleinen District 9-Film ist der irgendwie sofort zum Weltstar geworden. Ja, beim A-Team-Film hat er den Murdoch gespielt und so. Bei Elysium hat er mitgespielt. Er spielt halt immer so eine abgefahrene Person, die man nicht so richtig einschätzen kann. Und ich mag den eigentlich ganz gern sehen. Und wen ich allerdings echt nervig fand, war diese junge blonde Frau, die sie da gefangen nehmen und die dann irgendwie da in diesem Lagerhaus, da lebt die im Schlafsack oder sowas. Also,
ja, das ist ja dieser Teenie-Kid, dieser Verschnitt, wo man nicht so richtig weiß, was die überhaupt zu tun hat. Also, außer, dass es halt von seiner Ex-Geliebten oder ehemalige Beziehung die Tochter ist, wo dann am Ende, was ich auch so konstruiert fand, irgendwie alles drin ist. Also der jetzige Ehemann oder der Vater, ich weiß gar nicht, wer der Vater ist, hat halt auch irgendwie so ein bisschen überall, alle sind mit drin, alle mit verwickelt. Das ist ein ganz, ganz seltsames Setting. So, jetzt können wir noch ein bisschen Kritik ablassen. Annemarie, du konntest mit dem auch nichts anfangen, oder? Woran lag's?
Nö, ja. Also wie du schon eigentlich deine Einleitung, wie das Ganze anfängt mit diesen wirklich schlecht aussehenden CGI-Effekten und alles, wirkte so künstlich und irgendwie so billig. Aber naja, ich dachte, okay, gibt trotzdem eine Chance, kann ja vielleicht inhaltlich glänzen. Und das war es halt für mich überhaupt nicht. Also dieser Hauptdarsteller, so unsympathisch, so, also wahrscheinlich soll die Rolle ja so sein, ist so ein gebrochener Mann, der mal Superkräfte hatte, die sind jetzt wieder weg und irgendwie hat er sie ja schon gern wieder und will ja schon seinen Job aber auch nachgehen und er weiß anscheinend gerade nicht, wo er sich in der Welt einordnen soll, also gehört er zu denen, die eben diese Kräfte noch ausüben oder zu der anderen Seite. Und ja, kann ich ja verstehen, aber für mich kam das halt mega schlecht drüber und ja, ganz großer Unsympath. An sich ist das ja auch eine interessante Prämisse. Also hier, es gibt Superhelden oder Menschen, die übernatürliche Fähigkeiten haben. Das wissen alle. Das ist wie zum Beispiel damals bei True Blood, wo es eben die Vampire gab und jeder wusste das. Und da war dann trotzdem so dieses Vampire und die Nicht-Vampire und alle haben Angst, müssen aber eigentlich nicht wirklich Angst haben, aber trotzdem entstehen daraus Konflikte, was ja wirklich eine gute Idee ist. Aber für mich halt überhaupt nicht gut umgesetzt und ich fand es unglaublich langweilig. Ich fand diesen Bösewicht, also wo es ja dann nochmal, es gab ja diesen einen, der sich rumbeamen konnte und er hat aber auch nochmal quasi noch einen Höhergestellten vor sich, oder? Er war doch jetzt nicht der finale Böse, wenn ich das jetzt richtig...
Ja, doch, der war schon. Also ich wüsste nicht, echt? Ob da noch ein Höher war. Oder hat er nochmal angerufen?
Irgendwie sowas. Ja, also für mich war das dann auch so ein bisschen undurchsichtig. Kann aber wirklich sein, dass ich, also zum Ende ging ja auch ein Stück der Pilot, nicht mehr so wirklich aufmerksam war. Er bekommt natürlich dann, unser Hauptdarsteller, eine neue Partnerin, was dann für uns als Zuschauer ein super Einstieg ist, weil sie muss natürlich alles lernen und stellt dumme Fragen, was dann quasi dass der in den Bereich des Zuschauers fällt, der dann auch Sachen erklärt kriegt dadurch. Und aber halt dieses typische, er ist der raue Cop und sie der Newbie, die aber sich an die Regeln halten will und eben noch nicht drin ist in der ganzen Thematik, wie es da am Revier läuft und alles. Ach, das ist alles so, ja, das haben wir jetzt nicht alles das erste Mal gesehen. So, konnte ich schon fünfmal vorher sagen, wie es jetzt endet und dann das wirkliche Ende der Episode. Am Anfang kriegen wir schon gesagt, dass es eben auch ganz bekannte Superhelden gibt und da tritt dann noch jemand in Erscheinung davon und ach, ja, keine Ahnung. Also es hat mir überhaupt nichts gegeben. Ich fand es nicht spannend. Ich fand den Bösewicht nicht wirklich einschüchternd. Ich fand halt dieses Grundproblem oder das Grundthema überhaupt nicht gut umgesetzt. Und ja, aber wer wahrscheinlich wirklich so ein Faible dafür hat und da drin dann auch noch Potenzial sehen will, kann ich verstehen. Und da würde ich dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter gucken, weil er, wie Erik auch gesagt hat, von den Piloten, das ist ja meist dann, da kann sich ja noch so viel entwickeln. Aber für mich ist es das jetzt auf jeden Fall gewesen. Also nein, überhaupt nicht, meinst
du? Es entwickelt sich halt sehr langsam. Also wie gesagt, das Problem ist, glaube ich, wirklich, dass da kein wirklich roter Faden sichtbar ist. Und allein dieses, oh, es gibt einen ominösen Bösen und er könnte seine Macht wiederbekommen, irgendwie fehlt da noch so ein bisschen der Drive. Also für mich ist da einfach ganz, ganz wenig, woran man sich festklammern kann. Selbst als Comic-Fan, obwohl ich, wie gesagt, Comic-Filme nicht so mag. Alex, bei dir ist es nochmal eine Schippe schlechter, also eine Schippe nochmal schlechter als bei Anne-Marie. Ja. Dich hat es auch null angesprochen, oder?
50% schlechter als bei Anne-Marie. Ich habe das ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich jetzt in diesem Jahr, letzten Jahr gesehen habe. Das hat mich so, also kann Anne-Marie nur beipflichten. Das ist so, finde ich, technisch so schlecht gemacht und die Story an sich unglaublich doof und langweilig. Und dann diese Superstars oder diese Superhelden. So komische Superhelden sind und dann hat er seine Kräfte da verloren und dann ist der Polizist, aber ist immer so ein bisschen traurig und ein bisschen geknickt und oh, das hat mich so runtergezogen oder so. Ja, das war so schlimm. Ich habe mich da wirklich durchquälen müssen, weil das auch alles die Effekte halt so schlecht waren, wie ihr schon gesagt habt, und eigentlich nichts dabei war, was einen so ein bisschen mitreißt oder mitzieht. Und dann bin ich per se schon nicht so ein Superhelden-Gucker. Das muss man dazu sagen. Und dann halt auch noch so schlechte gemacht. Ah, das war wirklich ganz schlimm für mich. Also da habe ich mich wirklich gequält und von mir absolut überhaupt keine Empfehlung und nicht gucken. Und da ganz, ganz schlimm. Also wirklich das Schlechteste, was ich seit langem geguckt habe. Und ja, also meins überhaupt nicht. Also das muss schon Liebhaber finden, die das dann gerne gucken. Wenn du sagst, zweite Staffel ist schon gemacht oder ist schon bestellt, dann gibt es anscheinend, wenn ich das gucken. Aber nicht für mich.
Nee. Ja, was ich mir vorstellen kann, dass die Produktionskosten doch so relativ gering sind, denn wie gesagt, YouTube in Anführungszeichen und Crackle sind ja nicht so die groß, riesengroßen Plattformen im Sinne von Budget und noch nicht so bekannt dafür. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es wirklich nur einfach nur momentan dieses, ich mag dieses Genre und schon deswegen verfilme ich das erstmal alles irgendwie, keine Ahnung. Also es ist schon ein sehr seltsames Ding. Gut, das soll es dann auch zu Powers gewesen sein. Kann man, muss man aber nicht. Kleine Trivia am Rande. Es gibt noch eine Serie, die heißt Power. Darum geht, da geht's dann, die geht noch ein bisschen länger als Powers im Pilot. Eine Stunde. Darum geht's mit Drogendealern und wie sie die Macht und wie sie ein bisschen so einen Nachtclub aufbauen, der jetzt versucht.
Die habe ich doch geguckt.
Genau. Ja. Hast du die geguckt, wirklich?
Nee, Quatsch.
Aber ohne Scheiß, deswegen bin ich drauf gekommen. Ich habe eine halbe Stunde geguckt, dachte mir, keine Superpower irgendwie. Ah. Und guck dann nochmal, ich sagte, Power ohne S und 2014.
Ich habe aber auch gerade, ihr wollt die IMDb von Powers aufmachen und habe so tü-tü-tü und dann wurde mir gleich was vorgeschlagen, angeklickt. Und denkst so, nee, warte mal, wer ist das denn da in diesem Imagebild da oben drin? Irgend so ein Zug und nee, hab nochmal die Inhaltsangabe gelesen.
Und das Schlimme, die Serie ist, glaube ich, noch schlimmer.
Also, echt? Aber das sei jetzt, ich wollte das schon mal jetzt noch genauer recherchieren und dann vielleicht fürs nächste Mal.
Also man kann es, aber es ist halt so ein Drogendealer-Milieu, alles so ein bisschen, also wirklich Stereotyp ohne Ende. Er hat mittlerweile die Familie, also er ist ein Dunkelhäutiger, hat eine Familie, versucht so ein bisschen legal zu werden, hat einen besten Freund oder Geschäftspartner so einer Ebene, die versuchen jetzt, ich weiß gar nicht wo, Drogen im großen Maßstab zu verticken, haben dann quasi so einen großen Fisch und werden überfallen und ach, das ist alles irgendwie Nachtclub-Eröffnung, dann schleppen sie natürlich irgendeinen, der sie beklaut hat, in den Club und er zieht das mal alles aus, also außer sein Hemd, verkloppt ihn, bringt ihn quasi um und geht nach Hause und dann schlechte Albträume und es ist ganz furchtbares Ding. Also hat mir überhaupt nicht gefallen, aber nur am Rande. Also es gibt Power und Powers, sind zwei verschiedene Serien. Ihr müsst schon nach der gucken, wo es tatsächlich um Superhelden geht. Kommen wir doch direkt zu den deutschen News und wieder, da hat Alex auch mal eine News am Anfang.
Das ist unglaublich, oder?
Das ist Wahnsinn.
Vielleicht jetzt hier mal einen Tusch einspielen.
Hat einen Run.
Ja, auch das. Und zwar hatte ich ja, ich weiß gar nicht, wer es empfohlen hat, war es der Erik, man weiß es nicht mehr genau, hatten wir auch mal Mocha besprochen, das ist eine italienische Mafia-Serie gewesen, über die Gomorra, nicht die Mafia, sondern die Gomorra, in Neapel, könnte es sein. Auf jeden Fall war es auch mal so eine Serie, die lief auf Sky, im Bezahlfernsehen, und die hatte ich dann auch durchgeguckt, weil ich auch da ein großer Fan von war. Das war eine wirklich gute europäische Mafia-Serie, so kann man das sagen, gut gemacht. Und wie gesagt, auch Bezahlfernsehen, und die läuft jetzt ab Oktober, ist noch ein bisschen hin, läuft auf Arte, hat jetzt Arte irgendwie bestätigt, und da kann man schon mal sich den Termin in den Kalender eintragen, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, weil das wirklich eine gut gemachte europäische Serie ist und die ist keinem Vergleich mit US-Serien. Muss die sich scheuen, das ist wirklich eine gute Story, gute Serie, gute Charaktere.
Weil allein schon ruhiger erzählt und irgendwie mehr ausgearbeitet, aber trotzdem nichtdestotrotz spannend.
Ja.
Ann-Marie, du hast auch noch ein paar Sachen.
Ja, genau. Also ich habe auch nicht viel. Ich warte ja immer noch sehnsüchtig darauf, in 2 Wochen genau gesagt. Ich habe gerade meinen Kalender aufgemacht und da ist die Maus so ein bisschen wild geworden und war plötzlich im Oktober 2014. Also jetzt nochmal. Am 24. Juni startet ja endlich auf ProSieben Empire. Ich glaube sogar mit 2 oder 3 Folgen und ist ja immer noch eine große Empfehlung von mir und ich bin halt gespannt, wie es, also Piloten werde ich auf jeden Fall mir mal anschauen, wie es auf Deutsch so wirkt. Und ich hoffe natürlich auf gute Quoten, weil die Serie ja echt für mich eine der besten diesen Jahres ist. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, also ja, mit Serien in der deutschen Erstausstrahlung, da wird jetzt auch Shameless, die Showtime-Serie, auf Kabel 1 starten. Ja, Shameless, die US-Serie, das lief jetzt dieses Jahr im Januar bereits die 5. Staffel in den USA und jetzt hat sich Kabel 1 dann doch mal entschlossen, das Ganze als Free-TV-Premiere zu zeigen. Also ich weiß ja, 5 Jahre ist halt echt eine Hausnummer. Und das Ganze wird immer donnerstags laufen, wie gesagt, Kabel 1 ab 23.07., also ist noch ein bisschen hin, immer 22.15 Uhr. Also von mir immer noch eine unbedingte Empfehlung, Shameless, geht immer gerade gefühlsmäßig eine totale Achterbahn, das ist so Dramedy, hat sehr komische Momente, aber eigentlich ist es tief traurig und erdrückend und wer das Ganze auf Deutsch sehen will, 23.07. 22:45 auf Kabel 1. Von euch schaut das ja niemand.
Nö.
Ja. Und dann noch was anderes, bisschen eher. Schon am 12.07. läuft auf Comedy Central. Die zeigen ja auch immer mal ganz gute Serien. Ich verirre mich da selten hin, aber wenn ich dann mal zapp, findet man, also Friends läuft da gefühlt jeden Abend. Ich glaube, Roseanne habe ich letztens. Ich glaube, es war im Disney Channel. Naja, auf jeden Fall, also das sind so Sender, da sollte man ab und zu mal so das Programm checken. Und da läuft jetzt, wie gesagt, ab 12.07., das ist immer sonntags um 22.45 Uhr Broad City, das ist auch eine meiner liebsten Comedies, die ich dieses Jahr erst entdeckt habe. In den USA liefen bereits schon 2 Staffeln, basiert ja auf dieser YouTube-Serie von den 2 wilden Mädels aus New York und ja, ich fürchte zwar, die Serie wird auf Deutsch überhaupt nicht funktionieren, aber wer dennoch mal reinschauen will, ab 12.07. bei Comedy Central.
Sehr gut.
Ja.
Dann kommen wir doch mal direkt zur nächsten Serie. Und da muss ich sagen, das ist eine der Serien, die ich eigentlich gar nicht so richtig auf dem Radar hatte. Und da sieht man mal, was Marketing ausmacht. Und in dem Fall ist es eher schlechtes Marketing, denn Mozart in the Jungle wirbt mit einem sehr, sagen wir mal so, ungewöhnlichen Titel. Und wenn man so auf Amazon, wurde das einem oder mir zumindest permanent immer angeboten, ja, das gibt es jetzt hier. Und was man da sieht, ist auch nicht so besonders verführerisch. Also es ist halt ein sagen wir mal so, barock angehauchtes Bild, wo ein paar Leute in knallbunten Barockkleidern da sitzen und es kommt nicht so richtig voran. Und ich konnte mir darunter nichts vorstellen, habe mir eher so ein, weiß ich nicht, aus den 80ern, 90ern, drittklassigen Comedy-Film vorgestellt, also eine Comedy-Serie in dem Fall, wo ein Typ aus dem Dschungel plötzlich hier ein Musikgenie ist oder umgedreht ein Musikgenie irgendwo im Dschungel abstürzt oder sowas.
Also das George, der aus dem Dschungel kam.
Genau, irgend sowas. Also das waren so meine Assoziationen, die ich damit hatte und ich muss sagen, die waren dann
nur
nicht
sowas gewesen.
So ganz erfüllt. Alex, du wirst uns vorstellen, Mozart in the Jungle und dann werden wir mal kurz darüber sprechen, beziehungsweise etwas länger, denn so schlecht ist es dann doch nicht, so viel vorweg.
Ja, ich bin da eigentlich ganz unbeleckt rangegangen, die ganze Sache. Was du da für
Quellen
Probleme
hast.
Gehabt hast. Aber gut, anyway, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist eine Comedy-Serie mit Hintergrund, einem sehr musikalischen Hintergrund. Wir lernen einen Piloten eigentlich so 2 Hauptdarsteller kennen. Zum einen eine junge Musikerin, die das Instrument Oboe spielt. Und so eine junge, aufstrebende Musikerin. Und zum anderen lernen wir einen Dirigenten, ich glaube spanischer Herkunft, keine Ahnung, irgendwo da, Portugiese, irgend sowas, Herkunft kennen, der das weltberühmte New Yorker, wie heißt das, New Yorker
Symphonieorchester
da übernimmt, weil der Vorgehende halt in Rente geht. Auf jeden Fall übernimmt er das, wo halt der Vorgänger er skeptisch ist, dass der das alles macht und alles kann, was sich aber dann relativ schnell ja, zerschlägt, weil der junge Dirigent halt dann so mit Argumenten und mit Können halt den alten so ein bisschen aussticht und ja, einfach sein Wissen und sein Können halt so ein bisschen beweist. Das ist so die, sagen wir mal, die kleine Story bei der Sache. Aber die Hauptstory geht eigentlich um diese junge Oboe-Spielerin, wo den Namen habe ich vergessen, aber Hayley. Macht nichts. Hayley, richtig. Die ist halt so eine junge, sympathische junge Frau, die spielt halt das Instrument sehr, sehr gut. Gibt auch so Unterricht an Kindern und spielt so in verschiedenen kleinen oder hat so verschiedene kleine Jobs als Musikerin an einem Musical. Also was halt nicht so wirklich ja, ihr Können fordert, aber sie muss halt irgendwie überleben. Und was man halt in dem Piloten halt sehen ist, wie sie halt so lebt. Also sie hat halt wohnt in der WG mit einer anderen, ich glaube auch eine Musikerin, da gehe ich mal von aus. Und wir sehen halt, wie halt da unter den Musikern so Party gemacht wird und wie man sich da mit lustigen Musikertrinkspielen die Zeit ja, vertut oder ja, einfach Spaß hat. Und dann merkt man oder sieht man halt auch, wie sie einen Balletttänzer kennenlernt. Das war ein bisschen schnulzig, fand ich ein bisschen ja, übertrieben, aber auf jeden Fall merkt man da schon in der ersten Folge, dass da so ein bisschen eine Romanze aufgebaut wird, glaube ich, zwischen den beiden, dass halt ja der knackige, gut durchtrainierte Balletttänzer, wo alle scharf drauf sind, ja, mit ihr so ein bisschen anbändeln will und sie sich ein bisschen dagegen sträubt, aber denke mal, das wird noch in den nächsten Folgen noch alles gut funktionieren. Auf jeden Fall der eigentliche rote Faden ist halt in der ersten Folge, dass man halt sieht, wie der neue Dirigent das Orchester ein bisschen umbauen will oder generell umbauen will, weil er halt festgestellt hat, dass einige Musiker nicht das bringen, was er halt als Dirigent benötigt, damit das Orchester halt gut spielt. Und macht dann halt ein Vorspielen verschiedener Musikinstrumente, unter anderem auch die Oboe. Und das kriegt halt die junge Hayley mit und versucht da halt schnell hinzukommen, weil sie halt noch so einen dicken Kater von der, wie gesagt, angesprochenen Party hat, verpasst halt die Zeit dann oder verpasst das Vorspielen knapp und ja, sitzt dann auf der Bühne und spielt trotzdem noch ein bisschen mit dem Instrument und das kriegt dann der Dirigent mit und wird halt so geflasht von ihrem Können und von ihrer Gabe oder von ihrem Talent. Und damit endet eigentlich dann die erste Folge, aber man merkt halt schon, dass sie dann wahrscheinlich entdeckt wird von ihm und in sein Orchester aufgenommen wird und dann halt da eine wunderbare große Karriere startet wahrscheinlich zwischen den beiden und ja, viel Raum für weitere Stories zum einen in dem Orchesterbereich und zum anderen halt auch ein bisschen in dem privaten Bereich, wie sie halt so lebt in New York und wie sie halt mit dem Balletttänzer zurechtkommt oder mit ihrer WG zurechtkommt. Alles in allem fand ich die Serie gar nicht so schlecht, also ist jetzt nicht meine super Highlight aller Monate, aller Jahre. Aber es ist mal irgendwie ein bisschen was anderes, fand ich, ein bisschen anderes Thema. Das Thema, fand ich, hat man so noch nie irgendwo gehabt, so dieses Orchesterthema und diese Musiker in New York. Von daher hatte ich mich nicht gelangweilt, während ich die Serie geguckt hatte. Ich gucke vielleicht nochmal die zweite Folge rein, wie es einfach entwickelt, weil es einfach so, man kann es ganz gut weggucken, ne? Wenn man wirklich nichts zu tun hat oder man liegt irgendwie noch abends im Bett und will noch was gucken, dann kann man das eigentlich ganz gut gucken. Es fordert einem nicht großartig heraus, ist keine super tiefgehende Story, aber es ist wirklich nett gemacht. Also das muss man wirklich sagen, es sind wirklich nette Charaktere, die man gerne sich anguckt. Also die ganzen, die Oboe-Spielerin und der Chefdirigent sind wirklich nette Charaktere, die man gut angucken kann. Von daher ist eigentlich das Ganze drumherum, das Setting und die Charaktere eigentlich ganz, ganz angenehm, womit ich es dann eigentlich auch positiv bewerten würde. Also das ist eine ganz, ganz amüsante, kurzweilige Story, die man wirklich gut gucken kann und ist mal was anderes. Gute Musik dabei, kann man auch sagen. Also die spielen immer schöne klassische Musik ein. Von daher denke ich mal, ist da für alle was dabei, so musiktechnisch und storymäßig, kann man es gut gucken.
Ich glaube, das ist auch so mein Fazit. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe eine Komödie erwartet, die so eher so seichtes Spaßniveau hat und am Ende bekomme ich eine Serie, die mich zumindest in Teilen so ein bisschen an den Film von August Rush, also den Film August Rush erinnert hat, denn gerade so dieses Spiel aus, was war's, New Yorker Philharmonie, wo der neue Dirigent reinkommt und man denkt am Anfang, er ist so ein bisschen Paradiesvogel, zwar ein Genie, aber ein Paradiesvogel und verdrängt oder löst McDowell, wie hieß der eigentlich eine Rolle ab? Also, löst den bis dahigen Dirigenten Malcolm McDowell ab, der so quasi in die Direktionsebene dirigiert, also komplimentiert wird und dann kriegt man etwas, einen Dirigenten, der zwar ein Paradiesvogel ist, aber trotzdem sehr in sich ruht, also irgendwie so überlegt ist, warmherzig ist, diese Oboe-Spielerin engagiert, wobei sich dann ab der zweiten Folge doch in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, die ich gar nicht so gesehen habe. Also ich habe mittlerweile 3 Folgen gesehen und muss sagen, mit jeder Folge wird mir diese Serie wirklich lieber. Also Format, ich glaube, eine halbe Stunde oder so im Durchschnitt. Also man ist dann auch relativ schnell mit dieser Serie durch. Eine zweite Staffel ist bestellt worden, aber für mich zum Beispiel als Kritikpunkt, weil ich mich überhaupt nicht sympathisch finde, aber das soll auch diese Rolle so sein, ist eben Malcolm McDowell, der da diesen alternden Dirigenten
Thomas, der diesen alternden
Dirigenten spielt, der an diesem ganzen neuen Schwung überhaupt nichts hat und der neue Dirigent dann so langsam auch die einzelnen Kritikpunkte herausstellt, also was denn so schlecht an diesem Orchester ist und was diese Leidenschaft dieser jungen Spielerin zum Beispiel ausmacht. Also insgesamt eine Serie, die mich sehr überrascht hat, die, man muss jetzt nicht unbedingt Musik mögen, um diese Serie sich angucken zu können. Alex hat es doch schon erwähnt, es wird immer mal schöne klassische Musik gespielt, aber nur in kurzen Momenten, die nicht das Kernthema sind. Also es ist eher so diese Interaktion verschiedener Handlungsschauplätze, zum einen diesen Dirigenten, der sich versucht da durchzusetzen, also diese ganze Sache neu zu machen, dem New York Philharmonic Orchester. Und auf der anderen Seite diese junge, leidenschaftliche Oboe-Spielerin, die, wenn auch etwas konstruiert, mit allen ihren seltsamen Randerscheinungen da sich versucht zu behaupten. Und natürlich gibt es dann noch so einen Zwischenplot. Es gibt noch die Geliebte von Thomas, die natürlich dann auch einen Crush auf den neuen Dirigenten hat. Also eine ganze Menge dabei, die für jeden, also eine ganze Menge Aspekte, die für jeden irgendwas bieten könnte. Ann-Marie, für dich auch positiv, wie diese Serie am Ende dann doch war?
Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es da genau wie dir. Ich hatte das auch schon mal, weil die Serie lief ja schon, ich glaube, der Pilot kam vor einem Jahr bei Amazon raus und dann so November, Dezember letzten Jahres wurden die 10 Folgen dann bei Amazon quasi rausgehauen. Und ich bin da schon mal drüber gestolpert. Ich dachte halt auch, das ist totaler Quatsch. Also auch irgendwie, ich weiß nicht, dieses Bild da, dieses Promo-Bild. Und ja, ich habe irgendwie auch Assoziationen mit hier George, der aus dem Dschungel kam, gehabt. Und hätte das nie geguckt, niemals. Und jetzt hattest du es reingeschrieben. Dachte, ja, okay. Und dann war jetzt hier Wochenende und ekelhaft 30 Grad. Bin ich natürlich zu Hause geblieben und habe mir den Piloten und hatte echt gar keine Erwartungen und war halt mega geflasht, weil ich fand es richtig super und was vor allem, ich habe bisher, also habe jetzt die ganze Staffel gesehen und gerade, also schon in der ersten Folge, ich bin halt dann davon ausgegangen, okay, der neue Dirigent ist ja auch ganz cool und jetzt gar nicht so, wie man ihn vielleicht erwartet hätte, aber ja, es geht halt um ihn, hatte ich angenommen, aber in der ersten oder in den ersten Folgen steht ja unsere Hayley, die
Oboe-Spielerin.
Spielende junge, tolle Frau im Mittelpunkt. Und das fand ich extrem überraschend und aber auch, ich denke, es hat der Serie ganz gut getan. Also wäre sie jetzt wirklich nur ganz kleiner Nebenplot, hätte das vielleicht nicht so funktioniert. Aber dadurch, dass sie eben diese, also neben dem Dirigenten wirklich der Hauptcharakter der Serie ist, war ich ganz angetan davon, wie es jetzt mit ihr weitergeht. Also wie du gerade schon sagtest, Daniel, nach dem Piloten, wo sie ja eben dann sie kommt zu spät zu diesem Casting und denkt aber, ach, jetzt habe ich mal, ich habe wahrscheinlich nie wieder die Chance, hier auf dieser berühmten Bühne zu spielen. Also spiele ich einfach und ja, das ist jetzt eher serienmäßig. Natürlich wird sie noch gehört und er empfindet das als ganz wunderbar, was sie da macht. Und aber es bewegt sich dann wirklich ja noch in eine andere Richtung, nimmt noch ein bisschen Wendung. Und also das finde ich alles ganz super toll. Und wir haben ja dann, also neben ihr dann noch viele andere Darsteller, die auch, also es sind ja nur immer so 25, 28 Minuten, sind 10 Folgen, also jetzt auch nicht so die Welt. Und da gibt es wirklich so viel, also diese Cynthia, die Kollegin da aus dem Orchester, die sie erst auf dieses Casting aufmerksam gemacht hat, die bekommt dann auch noch so, also wird dann auch noch eine richtig eigenständige Person, die dann noch selbst gesundheitliche Probleme hat. Später bekommt dann Haley noch Nachhilfeunterricht in der Oboe von der ersten Oboe, die erste Oboe im Orchester spielt. Also
ist das die alte, die im Piloten?
Genau, Betty
oder?
Ist genau. Das. Ja, die Blonde. Und ja, also ganz, ganz viele Figuren, die dann alle noch ein eigenständiges Leben bekommen. Auch Lissy, die Mitbewohnerin von Haley, die ja am Anfang, also als jetzt nicht sonderlich sympathisch und sehr selbstdarstellerisch dargestellt wird, zumindest im Piloten. Also die macht auch noch eine richtige, obwohl eigentlich nicht wirklich eine Entwicklung, sondern man lernt sie einfach besser kennen und ist ganz zauberhaft. Also ist mit meinem Lieblingscharakter aus der Serie. Und also ich war echt, also vielleicht bin ich jetzt auch nur so überschwänglich, weil ich echt richtig schlechte Sachen von der Serie erwartet habe. Aber ich fand es richtig gut. Also ist jetzt nicht die beste Serie der Welt, weil es so ein paar kleine Sachen gibt, die mich dann gestört haben. Aber ich glaube, ich habe jetzt 8 von 10 gegeben, was ja in der letzten Zeit wirklich eine echt super Punktzahl von mir ist. Und ich freue mich schon richtig auf die zweite Staffel. Ich überlege jetzt gerade das Ende, ja.
Hast du es schon komplett gesehen, die erste Staffel jetzt?
Ja, ich habe die erste Staffel, die ersten 10 Folgen gesehen, weil irgendwie dachte ich dann, weil ich weiß nicht, an einem Abend halt so 5 Folgen und dann, ach ja, komm, ne, was kostet die Welt? Sonntagnachmittag nochmal 5 Folgen nachgeschoben. Man hat ja nichts zu tun. Ja, und bin echt richtig beeindruckt von der Serie, wie sie sich dann doch, also ja, wahrscheinlich wirklich nur, weil ich so schlecht davon gedacht habe, wie ich auch gerade gelesen habe, basiert das Ganze ja auf den Memoiren einer
Oboe-Spielerin. Machst du einfach.
Ach, herrje. Und ja, also bin gespannt, was jetzt noch passiert. Würde mich vielleicht auch mal interessieren, inwieweit das dann abweicht. Aber ja, von mir auf jeden Fall alle Daumen hoch und bin sehr begeistert.
Gleich habe ich mich auch gefragt, ob wirklich so diese Erwartungshaltung, also du siehst ja nochmal dieses kitschbunte Promobild, du denkst irgendwie, es ist viel Doof-Comedy einfach, wo einfach so ein bisschen Inhalt fehlt und dann bekommst du sowas, was eigentlich viel, ja, feinfühliger will ich jetzt auch nicht sagen, also es ist auch schon lustig, es hat schöne Momente, aber es überrascht einen doch an so vielen Stellen, was du in der Serie gar nicht so erwartet hast.
Es ist halt auch keine platte Comedy.
Genau.
Ja. Also es hat
halt so Drama
sehr
mit dabei.
Lustige, erheiternde Momente, ja, aber auch kann sehr dramatisch werden und ist auch manchmal sehr wild und natürlich unser Dirigent, ach, wie heißt er denn überhaupt? Rodrigo ist natürlich ein großer Freigeist und kommt dann noch seine Ex-Freundin oder Freundin noch hinzu, die auch sehr entsprechend ihrer wilden Musikgeschichte sehr verrückte Frau, das ist dann alles sehr wild und er will dann immer, also hat dann so kleine Macken mit seinem Mate-Tee, der immer ganz besonders aufgebrüht werden muss. Das ist ganz erheiternd. Also sind auch so Kleinigkeiten, wo ich echt gedacht habe, ach, das ist schön, das unterhält mich gerade, das macht gerade so viel Spaß. Also wer jetzt eine locker leichte Sommerserie sucht, wo er vielleicht mal in der Woche 2, 3 Folgen guckt, weil, wie gesagt, geht ja auch nicht lange, dann ist das eine echte Empfehlung von mir.
Was ich auch so toll fand, war, also diese Art von Humor, da ist so ein Percussionist, also der die Trommeln spielt, der ist auch gleichzeitig der lokale, ich sage jetzt mal, Drogendealer innerhalb des Orchesters. Und irgendwann gibt es so eine Szene, da wird er dann zur, ja, ich weiß nicht, ob das einer von den Chefinnen dort gerufen und sie fragt ihn so mehr oder weniger, nicht kleiner, aber so konfrontierend, sag mal, dealst du wirklich mit Drogen? Und er so, ja, so ungefähr, du weißt ja, wie es ist, man muss ja irgendwie über die Runden kommen. Und die dann nur, gut, ich brauche das und das. Also da ist so viel Kleinigkeiten drin, die schon lustig sind, die überraschen und die aber trotzdem nur so das Sahnehäubchen sind. Also es gibt dann viel bessere Plots. Also wie gesagt, jeder einzelne von diesen Charakteren ist wirklich ausgesprochen gut und eine Serie, die wirklich überrascht. Also wer Amazon Prime hat, kann ja so einfach mal kostenlos reingucken.
Ich glaube, der Pilot oder
Pilot könnte sogar generell frei sein, ne?
Ja, das kann sein. Aber ja, aber da muss ich jetzt gleich mal, oder mache ich dann zum Schluss, ja. Erstmal noch, Erik fehlt ja noch.
Ja, Mozart, also mir ging es da auch irgendwie so wie bei der anderen Serie hier, Powers. Nach der ersten Folge habe ich irgendwie gedacht, okay, das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker gehauen, aber könnte gut werden, könnte aber auch nicht so gut werden. Und da mal dieses ganze Thema mit Orchester und klassischer Musik und was die da so für Problemchen haben. Und dann kommt da dieser spanische Dirigent dazu hier. Und ich muss dazu sagen, ich habe es auf Deutsch geguckt. Und das hat mich alles irgendwie so ein bisschen
genervt. Anne-Marie, du, bloß mal ganz kurz, hast du es auf Deutsch oder Englisch geguckt?
Nee, auf Englisch.
Okay.
Ich habe es auf Deutsch laufen lassen. Ich dachte, okay, wenn das auf Amazon hier auf Deutsch verfügbar ist, da werde ich das doch mal prüfen, wie das da gelungen ist. Und da ist halt gerade so, wahrscheinlich sprechen die auch alle so ein bisschen ihre eigenen Dialekte. Ich meine, hier McDowell, der ist ja Engländer. Vielleicht spricht er da, also hier haben sie das irgendwie versucht zu transportieren und es ist nicht gut gelungen und wahrscheinlich sind noch ein paar Wortwitze liegen geblieben. Das, was ihr jetzt Witziges erzählt habt, das war wahrscheinlich aus weiteren Episoden, weil daran kann ich mich nicht erinnern, dass es in der ersten Episode war. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb mich das eben nicht so angesprochen hat.
Aber uns hat es ja schon nach der ersten Episode angesprochen, insofern kann es ja gut sein, dass es nicht für dich ist. Du fandst ja als einziges wirklich überzeugend dann McDowell, oder? In seiner Rolle als ehemaliger oder alternder Dirigent.
Ja, Malcolm McDowell, der ist immer sehenswert. Also er ist nun bei Mentalist, wo er da mal so eine Nemesis gespielt hat. Oder ja, ich meine, da hat er damals schon in Kubrick-Filmen schon coole Rollen gehabt.
War der nicht bei Heroes, der Böse?
Bei Heroes?
Also der war bei Mentalist war der so ein Sektenführer da.
Ach ja, stimmt. Da habe ich auch lange gedacht, ob er hier Red John ist.
Ja, hast du jetzt gerade manchen Hörern hier gespoilert, dass der es nicht ist?
War er am Ende noch auf der Liste dieser Top 5? Ich weiß es gar nicht mehr.
Keine Ahnung, ich habe es immer noch nicht geguckt. Ich weiß, also bitte schön die Füße stillhalten hier.
Gerade noch die Kurve gekriegt.
Aber ich weiß gerade gar nicht, wer Red John war. Das habe ich schon wieder verdrängt.
Aber so Anne-Marie, kurze Frage, fandest du ihn auch so? Also ich meine, unsympathisch seine Rolle?
Ja, aber er musste ja auch der Unsympath sein. Er musste ja quasi der exzentrische Dirigent sein, der nicht wirklich eigentlich gehen will. Und jetzt muss er sich von so einem jungen, durchgeknallten Typen, der als totaler Superstar in der Klassik-Szene gefeiert wird, muss er da jetzt sich zeigen lassen, was er bisher in seinem Orchester falsch gemacht hat, weil der jetzt total viele Änderungen vornehmen will. Und da muss er jetzt natürlich ein bisschen böse werden. Aber der macht dann auch noch so ein bisschen eine Gratwanderung durch im Verlauf der Staffel.
Also ich sag dir was, wenn Malcolm McDowell da nicht mitgespielt hätte, dann hätte ich irgendwie nach 10 Minuten schon ausgeschaltet, weil es ging so, da bin ich halt dran geblieben, hab's noch bis zum Schluss geschaut und ja, habe auch erkannt, okay, da ist schon ein bisschen was dahinter und so, die sind halt ganz locker drauf, aber hat mich bis jetzt noch nicht gereizt, da wieder weiterzuschauen. Vielleicht muss man es auch im Original gucken, vielleicht geht da in der Synchro viel verloren, könnte sein.
Ich habe
Deutsch geguckt und ich fand es nicht so schlimm, also ich habe das ganz angenehm empfunden.
Er bekommt dann übrigens auch in den ersten paar Folgen irgendwann einen Besuch von einem Reporter und er dachte halt, ja, jetzt wieder ein großes Fernsehteam und alles. Und dann genau. Ist es nur so ein schlampiger Podcaster.
Ja, schlampig ist er ja auch nicht. Aber der kannte halt das Medium einfach
so,
nicht.
Ja, also das war, so
da musste er ein bisschen weiter ausholen. Also er hat gesagt, ja, hier am besten nehmen Sie hier, machen Sie die Kamera hier, da kommt das Licht von dort rein.
Gemacht. Ja, vorher alles ordentlich im Gesicht zurechtgerückt. Und dann kommt er da und holt nur sein Aufnahmegerät raus und fühlt sich dann sichtlich unwohl bei der Aufnahme.
Das Einzige, was ich wieder mal kritisieren muss bei Amazon, ich musste wieder irgendwie 5-mal gucken, wie ich die englische Tonspur reinbekam.
Das ist jetzt auch mal, da muss ich mich jetzt auch mal aufregen, so toll wie diese Serie ist. Ich habe angefangen, bin über den Fernseher rein zu Amazon, habe dann über die Suche die Serie gefunden in der App, habe angeklickt, erste Folge ist auf Deutsch gestartet. Ich dachte, okay, bin wieder rückwärts raus und habe dann nirgendwo irgendwie gefunden, wo ich das ändern kann, bin dann wieder zurück auf die Folge und da kam ich dann in irgendein Menü, wo ich dann die Sprache auswählen konnte. Okay, hab geguckt, die erste Folge. Die zweite ging dann fließend über, die war dann auch auf Englisch. Und dann irgendwie die dritte, die war plötzlich auf Deutsch, musste ich wieder raus. Und das war dann bei jeder so. Also alles, was ich dann wirklich so am Stück, wo ich dann immer gleich gedrückt hat, ja, hier kann automatisch, die haben jetzt unten rechts so eine tolle Funktion, in 90 Sekunden startet die nächste Episode, was schon während des Abspanns läuft. Das finde ich ja toll.
Und da kann man dann abgeguckt.
Stimmt.
Da kann man dann halt auch direkt drauf. Aber ja, dann hat immer wieder von vorne auf Deutsch gestartet. Das hat mich sehr zur Weißglut getrieben.
Ja, bei mir ging das dann. Also einmal eingestellt, also ich habe es nur auf dem Notebook geguckt, da war das okay.
Ja, da ist es vielleicht nochmal anders.
Aber es ist trotzdem, wenn du jetzt Vergleich hast, Netflix, whatever, egal, ihr wisst, was ich meine. ist das echt irgendwie ein Ding. Und Amazon ist in allem, auch wenn wir jetzt mal Amazon loben und die Leute drüber auch regen, was für ein schlechter Konzern das ist, die sind so perfektionistisch veranlagt, aber da machen sie irgendwie, das kriegen sie es in, wie lange gibt es den Dienst jetzt schon? 2-3 Jahre oder so? Na, jetzt nicht so lange.
Was für ein Ding?
Wie lange gibt es diesen Amazon Prime Video on Demand Dienst?
Das war ja früher Love-Film, keine Ahnung.
Ja, und da war es ja auch so. Also ich habe da nach OV gesucht, gab es nicht. Also war ganz seltsam. Ganz seltsames Ding.
Die Benutzeroberfläche finde ich auch ganz furchtbar. Die Usability ist nicht wirklich usergerecht.
Da muss man dann wirklich sagen,
unseren Sponsor gebasht hier.
Ach ne.
Wir haben einen Sponsor. Was ich noch kurz sagen wollte, die Hauptdarstellerin, die Hayley, kam mir die ganze Zeit furchtbar bekannt vor und dachte aber, nee, eigentlich kennst du sie nicht, aber irgendwie so ein bisschen. Und dann irgendwann habe ich sie mal gegoogelt. Die Dame heißt Lola Kirk. Habe ich jetzt, soweit ich weiß...
Tochter von Captain Kirk.
Weiß ich nicht, schätze nicht. Habe ich jetzt, soweit ich weiß, noch nirgendwo gesehen. Sie hat mal eine Folge bei The Leftovers mitgespielt letztes Jahr. Kurioserweise dort auch eine Hayley gespielt. Aber ihre Schwester ist Jemima Kirk und das ist eine der Hauptdarstellerinnen bei Girls. Und also wer jetzt vielleicht auch überlegt hat, woher kenne ich sie? Irgendwie das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ist die Schwester von ihr.
Okay.
Und zum Abschluss noch Malk. Malcolm McDowell war bei Heroes damals, war der Daniel Linderman.
Ach, Linderman, genau, stimmt.
Ja.
Ist alles schon so lange her.
Was hier, der hat doch immer hier mit Mrs. oder Mutter Petrelli, die haben doch immer zusammen böse Sachen ausgeheckt.
Stimmt.
Ja.
Dann, weil wir gerade gesagt haben, kommen wir jetzt zu dem Rubrik Sonstiges und da nennen wir ja auch ein paar Serien, die wir vielleicht so gucken, die wir gar nicht so besprechen, weil die im Team ansonsten nur einer gucken würde und wir nicht jeden das aufdrängen wollen. Und da wir gerade bei Amazon waren und Netflix auch loben, beziehungsweise ich Netflix momentan ganz angenehm oder angenehmer finde, weil sie manchmal auch Sachen empfehlen, die einfach gut sind, man die Sprache problemlos einstellen kann, ist ja auch nicht so schlecht. Hat mir Netflix letztens einer erzählt und da muss ich sagen, weiß Gott, warum ich überhaupt reingeguckt hatte, weil der Titel auch nicht besonders vielversprechend ist. Der heißt einfach House Husbands, ist eine australische Serie und ich glaube, deswegen habe ich überhaupt mal reingeguckt, weil ich australische Serien neben britischen Serien eigentlich ganz gern mag und das ist so ein Special Interest Tipp sozusagen. Also alle Väter, alle werdenden Väter oder so oder alle, die so Familiendrama mögen mit einem schönen Prise Humor, sei diese Serie wirklich wärmstens empfohlen. Die läuft, also auf Netflix kann man glaube ich die ersten zwei gucken. Ich habe sie einmal komplett durchgesehen, erste und zweite Staffel. Dritte Staffel kommt hoffentlich bald, lief schon in Australien demzufolge. Die vierte Staffel ist quasi demnächst und die Quintessenz ist, es ist so eine Art, wie hieß das, 3 Männer und ein Baby. Also in dem Fall ist es aber so, du hast halt 4 House Husbands, also 4 Männer, die das Kind betreuen, ganz unterschiedliche Kategorie. Also der eine ist halt im Marketingbereich, der andere hat sich schon zur Ruhe gesetzt, der war so ein Bauunternehmer, der andere ist kleines eigenes Pies-Back, der ist in einer schwulen Beziehung. Also ganz viele tolle Charaktere und hier für mich so die wirklich große Stärke dieser Serie von House Husbands ist, dass hier jeder einzelne von diesen auch Nebencharakteren, also die ganzen Ehefrauen, dann die ganzen Liebesbeziehungen, das ganze Drama, was da rauskommt, sehr sympathisch sind. Es ist zwar dann stellenweise auch so ein bisschen Stereotyp, also man weiß schon, okay, der bandelt mit der an und irgendwas könnte kommen und dann sind die wieder zusammen und man hat das ganze Zeit das Gefühl, ach, eigentlich waren die anderen doch das bessere Paar und naja, was soll ich sagen, irgendwie sind sie dann auch das bessere Paar. Also eine Serie, die mich überrascht hat aus dem australischen Markt, die ich jetzt hier nicht in Detail den anderen aufs Auge drücken werde, die ich aber trotzdem, wer Netflix hat, der hier mal wirklich reingucken kann, House Husbands, kann man empfehlen. Mir hat es sehr gut gefallen. So, dann, Annemarie, du hast auch noch 1-2 News zu Community. Ist nun endgültig Stecker rausgezogen worden, oder?
Genau, Community ging jetzt nach der 6. Staffel zu Ende auf Yahoo.
Yahoo!
Also auf Yahoo, wie wir alle wissen. Waren, glaube ich, 13 Folgen, also jetzt auch 2 gute Hände voll. Und ich war ja eigentlich nicht so begeistert, habe mich dann für die letzten Folgen dann nochmal irgendwie aufgeschwungen und hat dann noch 4 Folgen am Stück und eben jetzt Anfang Juni das Finale und also das hat mich ja vollkommen geplättet. Also vorher gab es nochmal so eine Paintball-Folge, wo ich mich schon gefreut habe, das war dann auch nett, aber irgendwie kam halt für mich so dieser Community-Charakter nicht mehr ganz so, aber das Finale war richtig gut und sehr emotional und sehr traurig, aber so genau den richtigen Grad getroffen, dass es wirklich perfekt war. Also es war dann auch die letzte Szene, das letzte Bild war dann einfach nur noch der Hashtag End the Movie, weil das ging ja vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, als Community kurz vor der Absetzung stand, ist ja der Hashtag aufgekommen, 6 Seasons End the Movie. Die 6 Staffeln hatten sie jetzt und ja, mal gucken, ob jetzt noch ein Film kommt. Also irgendwie, es gibt noch nichts Genaues, was überhaupt folgen wird, ob das jetzt das letzte war, was wir von Community gesehen haben. Wenn es so ist, dann wäre ich vollkommen okay damit. Und ja, von euch schon jemand? Daniel, du guckst ja.
Also ich habe es auch weitergeguckt, aber ich muss da auch sagen, ich bin irgendwie abgestorben. Ich werde sicherlich irgendwann nochmal aufschauen. Ich habe viele von diesen Comedy-Serien, die ich sonst eigentlich so immer regelmäßig geguckt habe, entweder noch gar nicht angefangen oder irgendwie auf Eis gelegt. Also Community ist leider auch dieser Kategorie zum Opfer gefallen. Aber momentan, weiß ich nicht, gucke ich, wie gesagt, House Husbands, so eine Serie einmal durch. Momentan werde ich auf alle Fälle Mozart in den Jungle noch zu Ende gucken. Und dann mal gucken, noch das eine oder andere, was da irgendwie am Platz ist. Aber das ist leider eine Sache, die mir nicht ganz so zugesagt hat. Also zumindest jetzt momentan, wo ich sage, ich werde es noch zu Ende gucken, aber nicht gleich. Erik, hast du eigentlich weitergeguckt? Du wolltest ja auch nochmal weitergucken eigentlich? Oder du hattest mal angefangen?
Ich bin glaube ich, bei Folge 6 jetzt von dieser letzten Staffel.
Okay.
Naja, dann kannst du ja mal berichten, wenn du irgendwann durch bist. Welches ja auch zu Ende gegangen ist, ich glaube, da bin ich so ziemlich die Einzige hier auf weiter Flur, die da jemals mehr als eine Folge gesehen hat, Hot in Cleveland, diese ganz tolle Mädels-Freundschafts-Comedy-Serie von TV Land, ging nach 5 Staffeln jetzt zu Ende und das war für mich ja echt immer so totale Guilty Pleasure, weil manchmal war es schon sehr absurd und gerade jetzt die letzte Staffel hatte einige Höhen und Tiefen, wo man dachte, okay, das mussten sie jetzt so schreiben, weil sie, oder denjenigen rausschreiben, weil sie den Schauspieler jetzt nicht so, naja, auf jeden Fall ist ja auch egal. Jedenfalls ging das Ganze jetzt nach 5 Staffeln zu Ende und auch ein super tolles Ende, weil genau für die Serie passend, also genau so wie die Serie war, war jetzt auch das Finale. Ich dachte eigentlich, sie kriegen mich nicht, dass ich weinen muss, aber dann so der abschließende Monolog war echt herzzerreißend schön und immer noch, also es ist nicht wirklich eine Comedy-Serie, eine große, wo ich da auch schon viel gelacht habe und auch nicht wirklich, weil die 4 Ladies ja von Woche zu Woche neue Love Interests hatten oder irgendwie auf der Suche nach der Liebe waren, aber das am Ende war dann auch die perfekte Botschaft zu Platz auch gelenkt, also wirklich die Freundschaft zwischen den Vieren, wie intensiv wichtig und toll die war, ja, deshalb die Serie Hot in Cleveland, immer noch eine Empfehlung für mich, wer da was für übrig hat, kann da immer noch mal gerne reingucken.
Ich hatte ja da bei der ersten Staffel auch so, glaube ich, die Hälfte geguckt. Was würdest du sagen, also ist das dann schon, naja, symptomatisch für die ganze Staffel? Also baut sich das so auf oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist dann der Aufhänger gewesen, warum es dich gepackt hatte?
Rückblickend betrachtet. Ich weiß nicht mehr, was in der ersten Staffel passiert ist oder...
Naja, dann ganz allgemein, also was ist für dich der...
Ach so, was mich da so guckt? Nee, es waren einfach also 4 Frauen, die jenseits der 30, jenseits der 40 sind, aber halt immer noch selbstbestimmt, frei, dem Mund nach, wie sie wollen, reden und agieren und sich wirklich das nehmen, ohne Rücksicht auf Verluste, was sie wollen. Und das immer noch mit einer Prise Humor und nicht so vorteilshaft und naja, judgmental da, wie es eben sonst gern gesehen wird, sondern einfach so was ganz Heiteres. Wurde ja unter anderem auch von Sean Hayes produziert, der Jack aus Will & Grace. Und was auch die Serie ausgezeichnet hat, weil es jetzt nicht der Grund war, warum ich sie gesehen habe, waren die vielen Gastauftritte. Also da war ja echt von William Shatner über die ehemaligen Golden Girls oder relativ aktuelle bekannte Darsteller wie, wer war denn jetzt? Nicht Matthew McConaughey, naja, der andere oder Chris Colfer, also da war echt alle 2 Wochen irgendjemand Bekanntes dabei, die dann auch ganz absurde, lustige Rollen hatten. Ja, das hat mir sehr gefallen.
Gut.
Nee, halt. Wir hatten ja letzte Woche noch ein Gewinnspiel ausgelobt, da haben aber allerdings erst 2 Leute mitgemacht. Also es geht immer noch darum, ihr könnt die erste Staffel von Broadchurch gewinnen und ihr könnt da noch teilnehmen. Da müsst ihr bei der vorhergehenden Folge, das ist die mit Nightshift hier, wie heißt sie? S05E18. Könnt ihr einfach dort einen Kommentar schreiben. Und was war eigentlich die Aufgabe, Daniel? Weißt du es noch? Irgendwas mit Lieblingsserie?
Lieblingsserie
oder
einfach zu nennen, genau. Was euch momentan so reizt oder interessiert.
Ich dachte, britische, oder?
Und halt...
Nö, es ist frei.
Nö. Und halt irgendwie ein Hashtag ja, oder irgendwas dazu schreiben, dass es um Broadchurch geht, dass ihr da am Gewinnspiel mit teilnehmt. Genau, also wenn ihr das noch macht. Ansonsten losen wir dann in der nächsten Sendung. Die ist dann wann? Heute ist der 9.6. Das müsste ja dann der 23.6. sein, oder?
Genau.
Ja.
Also was bis dahin nicht eingegangen ist, hat Pech gehabt. Dann verlosen wir auch zur Not unter zwei Leuten. Das ist auch egal.
Dann sind die Gewinnchancen natürlich wahnsinnig groß. Alex, du hast aber auch noch was. Du hast genauso wie ich Wayward Pines weitergeguckt, wobei ich sagen muss, also die allerletzte habe ich noch nicht gesehen. Also noch ein bisschen, ne? Abstrakt halt. Aber es hat sich verdammt gut entwickelt und überrascht auch, glaube ich, in der zweiten.
Ja, da sind wir bei einer Meinung, dass da wirklich steigert sich die Qualität der Serie. Ein schönes, kleines Ding, was man gut gucken kann. Ich glaube, so viel Folgen hat es ja gar nicht. Aber es sterben direkt Leute, wo man denkt, Mensch, die haben doch bestimmt viel Geld bekommen, dass sie mitspielen, jetzt sterben die sofort. Warum ist das so? Aber ich glaube, von uns beiden nochmal eine Empfehlung, auf jeden Fall da reinzugucken, auch wenn die anderen beiden Pappnasen da nicht so Bock drauf haben, aber wir reden ja von Qualität, wir strahlen Qualität aus und deswegen können wir da nur unsere 5 Daumen nach oben strecken und sagen, hier reinschalten.
Definitiv.
Und dann hatte ich auch zusammen mit dem Erika Last Man on Earth zu Ende geguckt. Da waren wir beide auch total Fans von und einfach nur super Humor. Und ich, ich finde es wirklich grandios. War wieder richtig, richtig gut. Der Typ ist einfach nur noch Spitzenklasse und abgefahren. Und ich weiß gar nicht, gibt es da schon eine zweite Staffel Gerüchte?
Da musst du die Annemarie fragen, die weiß sowas immer.
Ich gucke das ja nicht.
Aber ich glaube ja, dass
ich habe nur irgendwo letztens auf Facebook irgendwo gelesen, dass das ja auch für den Emmy ein ganz heißer Kandidat ist. Und da freue ich mich.
Ja, kriegt eine zweite Staffel, ja.
Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und das bin ich gespannt, wie es da weitergeht, wie die Story weiter stricken. Die beiden Empfehlungen mal von
gibt es da quasi einen Cliffhanger am Ende? Seite. Oder wie haben die es da geschafft?
Ja,
oder?
Da gibt es so einen kleinen Abschluss dann, ne? Und kann man schon drauf aufbauen. Mehr möchte ich ja nicht verraten jetzt.
Okay.
Ja, ich habe dann nur noch zum Schluss so einen kleinen Link-Tipp. Das werden wir mal verlinken, wie es jetzt die Einladung schon sagte. Und zwar ein Reporter von BuzzFeed USA hat 51 TV Writer gefragt, was das Beste war, was sie jemals für eine Serie geschrieben haben. Also eine beste Folge oder eine beste Szene. Und das sind eben Damon Lindelof von Lost dabei, von The X, von Empire, Pushing Daisies, Sex and the City, also Parks and Recreation, 51 Schreiber und Schreiberinnen, die dann echt, also teilweise nur sehr kurz und manche aber mega ausführlich, eben sagen, was für sie das Bedeutendste war, was sie jemals schreiben durften. Dann natürlich auch die Beweggründe, also gerade das von Lost, von Damon Lindelof, ist halt, also hat mir so ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben, weil es echt super klingt und unbedingte Empfehlung, könnt ihr ein paar Minuten mal dran sitzen und das Ganze lesen, weil...
Du bist doch nur am Flenden.
Sehr lesenswert. Ja, sehr im Berühren, ich halt.
Du bist halt Mädchen, ne?
Na, das glaube ich nicht, dass es daran liegt. Aber Daniel, das bitte mal verlinken.
Machen wir auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zur letzten Serie des Podcasts und die hatte Erik ausgesucht und es hatte eigentlich nur einen Grund, weil der Hauptdarsteller... Bitte?
Der Annemarie, glaube ich, hat das gesagt. Aquarius? Aber ist egal. War ja... Wollte es auch gucken, ja.
So. Okay, Gott. Muss ich zurückziehen.
Niemand will es gewesen sein.
Beim letzten Mal haben wir es, glaube ich, nur wegen dir ausgesucht, aber gut.
Mit fremden Lorbeeren schmücken.
Okay, na wie auch immer. Jedenfalls Aquarius, weil dort ein gewisser Schauspieler mitspielt, den ich am Anfang schon genannt hatte, wer aufgepasst wird, wissen, worum es geht. Und deswegen haben wir die ausgesucht. Aber, naja, Erik, worum geht's denn bei Aquarius? Fangen wir mal so an.
Ja, Aquarius. David Duchovny, der ja bekannt ist durch seine Rolle in Akte X oder Californication. Sein Engagement bei Californication ist ja nun zu Ende. Und sein neues Engagement bei Akte X, was ja eine Neuauflage erfährt, ist ja noch nicht dran. Sodass er Zeit hatte, so eine kleine Miniserie zu drehen. Die nennt sich Aquarius, läuft in den USA auf NBC, ist ein Crime-Drama und ist angesiedelt so in den 60s. Und dreht sich quasi um den Fall mit Charles Manson. Es ist hier so, David Duchovny spielt einen Polizisten in dieser Zeit, der ja, der ermitteln muss, weil ein junges Mädchen ist verschwunden und man sucht die dann so. Und er ermittelt dann auch auf dieser Party, wo sie dort verschwunden ist, und findet dann so nach und nach halt raus, dass so ein reicher oder so ein Typ aus gutem Hause, was ihr Freund war, der ist auf dieser Party fremdgegangen mit einem Mädel, und das hat sie wohl gerade gesehen, also auf frischer Tat erwischt. Und dann hat sie sich gleich natürlich an Charles Manson rangeworfen. Ja, ich meine, man wusste ja damals noch nicht, wer der ist. Ne? War halt sehr charismatisch, der Typ. Ja, kann da auch gut reden und kann halt gut auch Leute in seinen Bann ziehen. Und das wird hier ziemlich deutlich. Und ja, unser David Duchovny, der ermittelt dann halt hier nur so vor sich hin und findet da halt nach und nach dann, ja, also in der ersten Folge definitiv ja noch nicht raus, worum es da geht, aber ermittelt halt in diesem ganzen Fall und deckt halt mehr und mehr auf. Ja. Es wird dann teilweise auch so ein bisschen mit Rückblenden erzählt, was da auf der Party jetzt genau passiert ist. Also wir wissen das jetzt noch nicht gleich von Anfang an, was da nun genau passiert ist. Ne? Und was ich halt hier gut fand, also ich habe jetzt auch nur eine Folge erstmal geguckt. Es spielt auch noch jemand mit, also den Charles Manson spielt Gavin Anthony, den wir kennen aus Game of Thrones. Wer da auf dem aktuellen Stand ist, der wird ihn wiedererkannt haben. Hier halt ein bisschen andere Haare. Und das Ganze ist halt so in diesem Flair der 60er Jahre, dieses ganze Flower Power Thema. Da ist auch ein toller Soundtrack drin, also richtig gute Musikauswahl, die ziemlich gut auch zum Film und zu dem, was man sieht, passt. Und mir hat es eigentlich ziemlich gut gefallen, also sowohl wie das alles so dargestellt war. Es war natürlich auch hier ein bisschen ruhiger. Es war jetzt keine dramatische Ermittlungshatz von einer Ecke zur nächsten, sondern es war eher so ein bisschen wie David Finchers Zodiac, was ja auch so nicht in den 60ern, glaube ich, ein bisschen später spielt, wo sie dann den Serienmörder jagen, auch so ein bisschen ruhiger erzählt, und das fand ich eigentlich sehr angenehm hier. Daniel?
Ja. Also ich habe gerade überlegt, ich bin da relativ unbeleckt rangegangen, hatte auch mir überlegt, was will diese Serie von mir oder worum geht's? Also wenn ich es jetzt direkt vergleichen müsste mit Powers und Aquarius, hatte ich am Ende gemacht, muss ich sagen, ist Aquarius immer noch eine Idee besser als Powers auf alle Fälle. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein Metier oder eine Serie, die mich nicht besonders reizt. Also das Erste, was mich wirklich stört an dieser Serie, ist fast so ein bisschen, ist David Duchovny. Es tut mir leid, der ist einfach irgendwie nicht mehr das, was es mal war. Also er wirkte ein bisschen eher steif, ein bisschen deplatziert. Die Frisur sah auch ein bisschen, sagen wir mal, gelinde gesagt, aus, als wenn sie auch nicht mehr ganz das dichte Haupthaar wäre, was oben ist. Kann aber auch einfach die Frisur in dieser Zeit gewesen sein. Denn es spielt ja in den 70ern und da passt es vielleicht wieder. Also es ist so ein Flair, da sind alle anderen Charaktere für mich zumindest wesentlich interessanter und auch wie sich die ganze Sache so entspinnt. Es geht halt um dieses vermisste Mädchen, was er versucht irgendwie zu finden, und dann stolpert man so, man kriegt das. Das finde ich wiederum schön gemacht, so nur am Rande eben über diesen Charles Manson, der ja bis heute noch im Knast sitzt, nur weil er Glück gehabt hat, weil die Todesstrafe in seinem Bundesstaat zwischendurch aufgehoben worden ist, ansonsten wäre er auch schon hingerichtet worden. Ein sehr charismatischer Typ, und das kommt in dieser Serie auch gut rum. Also er ist so ein Frauenheld, so ein Typ, der irgendwie, sagen wir mal so, es versteht, Leute zu manipulieren. Und ich denke mal, in dieser Serie ist zumindest in Episode 1, ich weiß nicht, ob es über diese 13 Folgen hinausgeht, so das Kernthema, es wird wahrscheinlich immer stärker um diesen Charles Manson gehen und wie er sich entwickelt hat. Und David Duchovny ist dann derjenige, der versucht, dort zu ermitteln, beziehungsweise wahrscheinlich immer tiefer sich in diese ganze Sache verstrickt. Aber letztlich ist es dann doch, weil eben die 70er, da viele Hippies, die da irgendwie rumspielen, nicht das, was ich mir so irgendwie unter einer spannenden Serie vorstelle. Es ist halt vieles, was einfach, sagen wir mal so, alles schon mal da gewesen ist, und es wirkt für mich, so ein müde Abklatsch von True Detective will ich nicht sagen, aber so das Farbthema, also dieser, wie es eingefärbt ist, dieses Sepia-Braun-Gelbton-Lastige ist da, du hast da diesen Aufhänger dieses Massenmörders, und du hast einen Kopf, der sich eigentlich zum komplett unangepasst ist, der da eigentlich gar nicht so richtig hin will, und Drogen ist in dem Spiel, Sex ist im Spiel, aber so richtig 100% Spannung kommt halt für mich nicht auf, und deswegen hat es mich am Ende dann nicht so überzeugt, dass ich sage, da werde ich auf alle Fälle weiter gucken, wie es etwa bei Mozart in the Jungle war, um das nochmal zu vergleichen. Das war schon eher so irgendwie Gähn, Langeweile. Ann-Marie, kannst du das nachvollziehen?
Ja, Langeweile, gutes Stichwort, denn ja, ich fand es furchtbar langweilig. Also nettes Setting und wirklich auch der Soundtrack echt gut gemacht. Du kamst gut rein, aber irgendwie die Story hat mich überhaupt nicht gepackt. Also mir fiel es sehr, sehr schwer, die ganzen jüngeren Männer, also angefangen von Charlie Manson bis zu dem Kollegen von David Duchovny, und dann gibt es ja noch so einen anderen Drogendealer. Die sahen für mich alle gleich aus. Also ich kam überhaupt nicht klar, wer jetzt wer ist. Das hat mich sehr verwirrt. Und dazu kam dann eben so dieses, ja, dieser Gelbton, der natürlich das Feeling aus dieser Zeit mit einfangen soll. Also das hat mich eher abgelenkt und verwirrt, als dass es mich mitgenommen hat. Und ja, also auch, ich kann es gar nicht sagen, weil an sich, also ich finde, Duchovny, der wirkt da schon ganz gut, was du jetzt, Daniel, so ein bisschen kritisiert hast, eben seinen Auftritt und naja, die Haltung, wie er sich verhält, das schätze ich schon eher, soll so sein, gemäß der Rolle, weil er ja, also dieses Mädchen, was verschwunden ist, ist ja die Tochter seiner Ex-Freundin, aber wir erfahren dann auch später, dass er selbst gerade frisch getrennt ist irgendwie und sein Sohn bei der Army ist und er sich natürlich dort entsprechend viele Sorgen macht, also ist jetzt kein leichtfüßiger junger Spross, der rumspringt, sondern auch einige Probleme auf dem Buckel hat. Und ja, das passt schon, aber irgendwie war das alles so und das kam alles so entgegen. Also der hat ja schon nach 2 Befragungen rausgefunden, also erstmal wer dieser, genau, und dann gab es ja noch diesen Freund der verschwundenen Tochter, der sah genauso aus wie alle anderen. Und den findet er schon nach gefühlt 2 Minuten und dann kommt er auch schnell zu Charlie Manson und die arbeiten ja später dann noch mit Rückblenden, das fand ich ja noch ganz interessant, aber für mich hatte das überhaupt nichts, wo ich gesagt habe, yay, jetzt kommt es hier mal in Fahrt oder irgendwie, dass ich sage, das reißt mich jetzt mit, also es muss ja nicht bam, bam, schnell gehen, aber irgendwie war das so auf der einen Seite, eigentlich inhaltlich kam sie relativ schnell voran, aber es hat sich irgendwie nicht so auf dem Bildschirm für mich übertragen. Und also eigentlich das echt Beste war für mich noch mit diese Emma, die da verschwunden ist, weil ich die Schauspielerin sehr gern mag. Die hat damals bei Bunheads mitgespielt, bei dieser Ballett-Serie. Die mochte ich ganz gerne. Aber ansonsten war es halt für mich, und wenn ich jetzt gerade überlege, du hast ja vor uns die Einleitung für Powers gemacht, da ging es ja auch darum irgendwie, dass der Polizist die verschwundene Tochter seiner Ex-Freundin finden musste. Das ist ja hier genauso. Also irgendwie so, es können die beiden Serien jetzt nichts dafür, dass wir es gerade zusammen besprechen, aber das ist halt auch irgendwie so ausgelutscht. So, und natürlich hängen die jeweiligen Ex-Partner sich noch hinterher. Es ist halt auch irgendwie so, ah, ja, und ich weiß jetzt auch nicht, es entspricht ja einer wahren Geschichte, aber das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich überhaupt nicht im Thema bin. Inwieweit das dann alles, also komplett historisch korrekt, wird es ja auf keinen Fall sein, aber also ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich Charles Manson ranziehen musste oder ob man einfach auch hätte jemand Fiktiven nehmen können, wo man vielleicht auch nicht weiß, was mit dieser Figur passiert. Also wenn sie einigermaßen historisch akkurat arbeiten, dann wird das ja irgendwann nochmal ganz böse enden. Und wäre vielleicht auch spannender gewesen, das noch nicht zu wissen oder dass es bisher nur angedeutet wird. Weil so hat man jetzt auch die Erwartung, dass sich das ja um seinen Kult noch so sehr entspinnt. Und naja, aber auf jeden Fall, also wie gesagt, ich war schon raus, als ich da diese 4 jungen Männer, die für mich alle gleich aussahen, sahen eigentlich aus, als kommen die hier aus diesen ganzen CW-Serien, wo die jungen Menschen ja alle super geleckt und super schön aussehen. Ja, also einfach nichts für mich, hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Fall war nicht interessant. Nur das Setting kann es dann auch nicht machen bei mir. Und von daher von mir leider einen Daumen nach unten.
Alex, sieht so dir aus?
Ja, ich bin da auch jetzt auch bei der Sache auf Annemaries Seite. Da sind wir heute ein Team, glaube ich. Ja, ich bin der gleichen Meinung. Also zum einen, ich mag ja den Fox Mulder und ich freue mich schon tierisch auf die neue Akte X-Geschichte, aber da ist er wieder so in seinem typischen Sing-Sang drin und so ein bisschen schluffi-mäßig und was ihn bei Akte X ein bisschen ausgemacht hat, aber was da, finde ich, nicht so richtig reinpasst. Ne? Und mich hat es auch extrem gestört, wie die Annemarie schon gesagt hat, dass innerhalb von 2 Minuten, gefühlt 2 Minuten schon die halben Leute da, die halbe Verdächtigen schon rausgefunden hat mit 3 dummen Fragen à la Columbo irgendwie. Und das hat mir nicht so richtig gepasst. Und ja, und ich glaube, dieses Charles Manson ist halt auch noch so ein Aufhänger, dass die Leute halt gucken, weil den kennt man ja schon. Ich glaube, in den USA ist der auch sehr bekannt. Und das ist so ein Aufhänger. Und ja, es muss nicht sein. Also ich hätte vielleicht mehr draus machen können. Und ja, auch so diese Hippie-Zeit, ich will das auch nicht sehen, diese Leute, die Zeit gefällt mir so, als Zeit gefällt mir die nicht, weil die alle ja ein bisschen komisch sind oder komisch gewesen sind. Und ja, alles in allem hätte es gut werden können, aber mit den ganzen Sachen, die so sind, also ein bisschen lahm und ein bisschen ja, schlaftablettenmäßig und dann noch der bisschen schluffige Fox Mulder drin, das war schon alles ein bisschen zu viel für mich. Und ich mag es ja eigentlich an und für sich, das ist ja so ein bisschen True Detective-mäßig gewesen und so ein bisschen Crime. Aber das haben sie ein bisschen übertrieben oder einfach nicht richtig angepackt und daher gab es mir auch hier ein No-Go.
Na gut. Erik, guckst du weiter? Hast du weitergeguckt über den Piloten hinaus?
Nee, ich habe, wie gesagt, von den drei Serien, die wir heute besprechen, immer jeweils nur einen Piloten gesehen. Aber und das ist die mich noch mit am meisten interessiert.
Okay. Ja, also ihr seht, relativ breites Genre diesmal, aber trotzdem so richtig überzeugen kann eigentlich, wenn man jetzt so den Durchschnitt nimmt, nur eine Serie und das ist die, ich sage jetzt mal so, von denen wahrscheinlich die wenigsten das erwartet hätten. Insofern, Mozart in the Jungle, denke ich mal, ist der klare Liebling hier, außer bei Erik, der wahrscheinlich eher für Aquarius steht. Ja,
warum heißt es eigentlich, warum heißt es eigentlich Aquarius? Können wir das auch nochmal erklären?
Weil es diesen bekannten Song gibt.
Ah, gut.
Das ist ein Musical, Age of Aquarius.
Diese Hippie-Hymne, ne? Genau, Age of Aquarius.
Ah, das wusste ich nicht, Ich weiß ja nicht, ich weiß ja vieles, aber das wollen wir jetzt nicht mehr. Gut, danke.
Und ist der Wassermann, aber als Sternbild, aber das weißt du sicherlich schon wieder.
Das ist natürlich ganz klar.
Oh, okay. Aber das ist so eine Hippie-Musical, aber sehr zu empfehlen.
Ich poste das mal hier in unseren Chat. Kannst du dir das Video mal angucken?
Mach ich.
So. Das soll es dann auch gewesen sein, außer die Annemarie hat noch was. Annemarie, hast du noch was? Kleinen Rausschmeißer zum Schluss?
Nee.
Diesmal nicht. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Wenn ihr Tipps habt, also es wird eine Serie wahrscheinlich schon, die steht schon relativ fest im Plan, die diesmal auch wieder bei Netflix gelaufen ist. Wie sagt man das eigentlich? Wie spricht man das aus? Sense8? Sense8?
Genau. Das ist die neue, Serie von den Wachowski-Geschwistern, wo da irgendwie, das ist so ähnlich wie Touch mit Kiefer Sutherland, was mir gut gefallen hatte, wo Menschen in verschiedenen Teilen der Welt irgendwie miteinander verbunden sind.
Wobei ich vorab schon von dem Hörer das Feedback bekommen habe, nach der ersten Folge wäre, wo er auch noch nicht ganz so überzeugt gewesen, aber bei der vierten Folge hätte es ihn gehabt. Also insofern.
Also ich bin da auch sehr gespannt drauf, weil das war jetzt am Wochenende, kam glaube ich am Freitag raus und war ganz lustig, echt in meiner Twitter-Timeline. Ich glaube, drei Leute untereinander haben geschrieben, dass sie halt gerade den Piloten gesehen haben und der eine mega begeistert und der andere, was ist denn das für ein Quatsch? Ich gucke nicht weiter. Und irgendwie der dritte, ich würde jetzt normalerweise nicht weiter gucken, habe aber schon gehört, dass irgendwie nach der dritten oder vierten Folge fantastisch wird. Deshalb, ich habe auch noch nicht reingeguckt, aber ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir es besprechen und können ja schon mal Hörer, wenn sie es schon gesehen haben,
mal husten.
Schon mal vorab ihre Meinung abgeben.
Sehr gerne. So, dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann einfach bis zum nächsten Podcast. Immer fleißig Serien schauen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net Wir haben eine Anfrage bekommen, die habe ich am Team gar nicht weitergeleitet, weil dann hätte es wieder Aufruhr gegeben. Wollen wir jeder einen Goldbarren haben? Ja oder nein? Ich habe gesagt, nee, die anderen wollen keinen, schickt ihn mir. Nein, Quatsch. Wir hatten eine Anfrage, ob jemand mit dem Podcast mitmachen kann. Deswegen ein für alle Mal beantworten wir das hier in dem Podcast. Nein, so direkt nicht, außer ihr seid...
Was?
Naja, hallo. Warum sollte Moment derjenige mal mitmachen? Nee, ihr meckert doch immer rum, wenn es.
Bitte was? Männlich oder weiblich? Nee. Jetzt erstmal.
Also, wenn starke Argumente im Spiel sind, dann.
Nein, also nochmal. Wenn ihr irgendwie Experte in irgendeinem Gebiet seid und sagt, hier, die Serie habt ihr noch nie besprochen und dann wenn könnt ihr uns Experten die gerne vorschlagen, oder? Dann würde ich sagen, können wir das nochmal in Erwägung ziehen. Ansonsten muss ich mir hinter den Kulissen dann immer das Gejammere der anderen anhören und deswegen machen wir das grundsätzlich nicht. Ausnahmen gibt es immer. Was wolltest du sagen, Alex?
Das ist natürlich jetzt keine Kritik gegen unseren ehemaligen.
Nein, das sollte man auch nicht irgendwie in den falschen Hals bekommen. Das war jetzt nur neue Anfrage. Das sollte auch keine harsche Kritik sein.
Ja, aber frag doch mal an. Also,
wen denn dich?
Also,
nein.
Jetzt mal.
Also ich kann schon mal ankündigen, im Juni bin ich mal eine Ausgabe nicht da, wenn ihr da einen Experten
fährt.
Jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt lass doch mal den Herrn oder die Dame einfach mal einen kurzen Take einsprechen. So eine Minute.
Wo man ein Bild schicken, ne, Erik?
Er oder sie sich kurz vorstellt. Und dann können wir das ja hier einspielen und dann kann man ja die Hörer entscheiden.
Ach,
dann,
sagen, okay. Den Scheiß fangen wir gar nicht erst an. Bitte. Jedenfalls,
wir können da mindestens mal einen Eindruck gewinnen.
Anhieb nicht, jedenfalls. Er ist Marketing, irgendeine Marketingfirma. Ich finde die.
Ein Kollege von mir.
Was wärst also du? Du bist doch nicht im Marketing.
Wenn der uns bezahlt.
Anyway, also wie gesagt, also grundsätzlich nicht, was aber nichts damit zu tun hat, dass wir irgendwelche vorschnell ablehnen oder nicht, sondern einfach.
Ja, hat er irgendwelche Serienvorlieben?
Hat er gar nicht, er hat nur grundsätzlich angefragt, er hätte gerne einen Podcast mal gemacht.
Die unser Portfolio irgendwie ergänzen würde.
Ah, also wie gesagt, derjenige, der das geschrieben hat, jetzt müssen wir mal langsam wieder, das hört doch kein Schwein an, das interessiert doch kein Schwein, was wir hier aufnehmen. Ja,
schneid's doch raus, den
ja,
Mist.
Ja, dann mach's als Outtake, ist doch okay.
Okay.
Ich wusste ja nicht, dass hören. Du damit, das gehört eigentlich in die Rubrik Sonstiges. Wir haben hier einen Ablaufplan.
Okay, also hättest machen wir jetzt hier Cut, das wird rausgeschnitten, dann fangen wir nochmal neu an.
Aber mach's dann als
Outtake. Ja, Outtake. Ja. Und dann werden die Outtakes wieder zensiert. Sowas soll's ja auch geben.
Ich habe nie bei der anderen Sache gesagt, dass es freigegeben ist als Outtake.
So, jetzt Cut.